Marco?
Ja, Yves?
Weißt du was? Dir wird es bewusst sein, dass das die erste Ausgabe ist von Nerd und Kultur, die wir dieses Jahr aufnehmen. Nicht veröffentlichen, aber die wir dieses Jahr aufnehmen.
Richtig.
Und ich muss sagen, ich habe mich so darauf gefreut, dass ich gestern seit Ewigkeiten mal Nerd und Kultur Post gemacht habe.
Das habe ich gesehen.
Auf Instagram. Und wir quatschen jetzt schon seit einer halben Stunde, ohne den Podcast gestartet zu haben. Also ja. Wir haben jetzt erst auf Aufnahme gedrückt, damit es losgeht. Mhm. Weil wir mussten erst mal über Gott und die Welt reden. Eigentlich könnten wir tatsächlich auch ein Nerd- und Kultur-Spin-Off-Podcast haben. Marco und Yves reden über alles. Oder
ja, nee, der wird zwar.
Nee, der wäre nach einer Ausgabe, glaube ich, wäre der gecancelt.
Diese halbe Stunde kannst du nicht veröffentlichen.
Wegen welchem Satz nochmal?
Ich kann ihn nicht vorlesen. Soll ich ihn vorlesen?
Ich weiß es nicht.
Ich habe ihn aufgeschrieben. Ich kann ihn vorlesen, was du gesagt hast.
Nein, lassen wir es lieber sein.
Nee, das lassen wir lieber. Aber ich fand ihn so gut, dass ich ihn aufgeschrieben habe. Ich glaube, das ist einer, also es klingt jetzt auch ein bisschen anmaßend, aber ich finde, das ist einer der reflektiertesten und besten Sätze, die je aus deinem Mund gekommen sind.
Danke.
Und ich habe es mir direkt aufgeschrieben und für die Nachwelt festgehalten. Und vielleicht finden wir irgendwann die Gelegenheit, es zu rezitieren, ohne dass wir uns damit in die Bedulie bringen.
Ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir mal so etwas machen sollten. Das gibt es viel zu wenig, dass wir YouTuber, weil die meisten von uns, wir kennen uns gegenseitig. Gegenseitig. Wir kennen uns untereinander, ja? Hm? Ich wäre voll dafür, dass es mal solche Roasts gibt. Keine Ahnung. Der Roast von Yves. Ich würde das witzig finden. Und dann wirklich geht all in. Macht
mich
fertig.
Ich guck die nicht mal so gerne. Ich guck diese Roasts nicht so gerne. Ich finde die nicht so toll.
Oh, ich liebe das. Also ich finde das ja sehr witzig. Ich habe mir letztens wieder den Roast von Charlie Sheen angeguckt. Das ist heute einer der besten und witzigsten ever. Und ja. Ich finde, das wäre sehr witzig, weil dann könnte man mit dem spielen, worüber sich das Publikum eh generell lustig macht. Und ich finde es eh immer cool, wenn man über sich selbst lachen kann, selbst über die Sachen, die einem eventuell auf den Sack gehen, wenn man die in den Kommentaren liest, schon wieder. Aber ich finde das witzig. Und auf
Wobei
der anderen Seite.
Ich muss zugeben, ich glaube, ich könnte auch einen geilen Roast machen.
Oh, ich glaube, ich könnte auch.
Ich glaube schon.
Also. Ich habe jetzt schon ein paar Namen im Kopf von Leuten, die ich wirklich roasten könnte.
Die du auch Impressions machen könntest. Das Ding ist, wir können, weißt du, und du weißt genau, worauf das hinausläuft. Es würde schon daran scheitern, dass wir zu viele Leute auch kennen, die nicht so gut sind darin, über sich selbst zu lachen.
Ich weiß
Zumindest habe ich das noch nicht erlebt.
Ich weiß es nicht. Also erneut, ich weiß nicht, ich will niemandem unterstellen, nicht über sich lachen zu können. Ich glaube, im Gesamten ist unser Space viel offener, über sich selbst zu lachen. Glaube ich wirklich. Ich meine.
Im gesamten YouTube-Space, ja. In unserer Bubble bin ich mir nicht sicher.
Ich weiß nicht. Also ich, bisher glaube ich, die, wir sind, glaube ich, alle ein wenig selbstironisch. Ich meine, ich glaube, bin ohne Scham auf diese Welt gekommen. Das ist mein Fluch und Segen.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil.
Nee, es stimmt nicht wirklich. Es gibt Sachen, wo ich sehr voller Scham bin. Mhm. Aber wenn es um self-deprecating Humor geht. Mhm. Ja. Let's go. Ohne Witz, ich habe schon ein paar Kommentare bei YouTube geherzt. Die mich so kreativ beleidigt haben, dass ich selber vor Lachen geheult habe. Ich habe aber vergessen, oh Mann, da war dieses Jahr sogar einer und da hat man mich sogar gefragt, warum löschst du den nicht? Ich so, ich finde den lustig. So, oh Gott, ich krieg den nicht mehr hin. Ich glaube, ich habe irgendwo auf meinem Handy einen Screenshot, weil ich den so witzig fand. Aber jetzt kann ich dir nur einen Zweit- oder Drittlieblings-Gag nennen, weil der beste Gag auf meine Kosten, der kam dieses Jahr. Der war so witzig. Scheiße, wieso erinnere ich mich nicht dran? Ich habe dem Typen Herz gegeben und auch runtergeschrieben, der war wirklich gut. Also Chapeau, wenn ich so beleidigt werde, dann ziehe ich meinen Hut. Das ist einfacher als du blödes Arschloch. So.
Ja.
Aber der war wirklich gut. Ich glaube, jemand hat auch mal runtergeschrieben, hab heute Yves auf YouTube gesehen. überdenke jetzt mein Leben und sag Nein zu Alkohol.
Na, siehst du, haben wir doch jemandem was gebracht.
Siehst du, ich helfe Leuten.
Mhm.
Ja.
Aber du hast was anderes auch noch angesprochen damit. Dieses Vorgespräch.
Mhm.
Wir reden da über Gott und die Welt. Und das ist mal wieder so eine Folge, in der wir ein bisschen über Gott und die Welt reden. Weil, wie du angedeutet hast, wir haben uns seit Wochen nicht unterhalten. Und vielleicht hört man das auch ein bisschen, was einer der Gründe ist. Wir wollten uns zumindest zwischen den Feiertagen telefonieren. Und ich musste dich abblocken mit der Begründung. Und sie stimmt einfach. Ich war heiser as fuck. Also, ich habe wirklich 3 Tage lang hat mich kaum ein Mensch verstanden. Jetzt gerade geht's einigermaßen, aber ich glaube, man hört's immer noch. Oder wie hast du dazu gesagt? Sag's mir noch mal.
Nein, das ist voll gemein. Obwohl
ach so, das ist zu gemein. Nee, die Öffentlichkeit ist es zu gemein.
Nee, wir machen doch den Test, ob du über dich lachen kannst. Und ich habe gesagt, endlich klingst du wie ein erwachsener Mann.
Ja, ich habe gelacht.
Oder auch Marco ist endlich im Stimmbruch. Übrigens, das ist ein recycelter Witz, den möchte ich nur, das möchte ich nur festhalten, weil wir hatten einmal einen Schlagabtausch und das war mein Comeback und da habe ich dich sehr zum Lachen gebracht und ich freue mich immer, wenn ich dich so aus der Reserve locken kann und zum Lachen bringen kann, dass du dann so richtig losgackerst, weil ich liebe ja dein Gackern. Okay. Einmal ist es mir gelungen mit einem Rian Johnson-Gag mit der Mona Lisa. Das war auch ein Comeback.
Ja.
In unserem Glass Onion Podcast, was einer der lustigsten Momente unserer Podcast-Historie ist, weil 2 Minuten lang danach niemand geredet hat, weil du und Sebastian, ihr habt so gelacht. Und da war ich wirklich fröhlich darüber. Und das zweite Mal war, als ich in irgendeinen Podcast reinkam, da war ich noch im Moviebüro, da hatte ich wie jetzt eine Basecap auf, die rückwärts ist, wie ich das nochmal mache, wenn ich mir die Haare nicht gewaschen habe. Und dann sagst du, hey Eve, probierst du deiner Jugend nachzuheulen und auszusehen wie ein Teenager mit deiner Mütze?
Hab ich das gesagt?
Nee, du hast gefragt, wie fühlt es sich an, wieder so zu tun, als wäre man ein Teenager? Das hast du gesagt im Podcast. Und dann habe ich direkt aus der Pistole geschossen zu sein.
Oh Gott,
wie fühlt es sich, warte, was hab ich gesagt? Wie fühlt es sich an, die Stimme tiefer zu machen, um endlich zu klingen wie ein tatsächlicher Mann? Irgendwie sowas. Und da habe ich dich gekriegt.
Ja, da hast du mich wirklich gekriegt. Aber das
ja,
ist
ich liebe das ja. Also, Banter ist wichtig.
Naja,
ich finde Leute, die dann immer sagen, oh, sind die gemein zueinander. Ich so, nee. Mhm. Also, vor allem Jungs verarschen sich gegenseitig sehr gerne.
Ich nenne es ja auch nicht umsonst die Nerdkulturstimme, wenn ich tiefer gehe. Wobei das Tiefergehen, ich mache mich gar nicht so viel tiefer, sondern ich habe es eher umgekehrt. Also ich habe einen Sprachtherapeuten, wir hatten ja den gleichen.
Du machst dich erotischer.
Und also Björn Krass, ey, mal Grüße an Björn, der ist genial.
Ja, Grüße.
Und er hat festgestellt, dass wenn ich einspreche, hier im Hals so verkrampfe und die Haltung vom Körper auch so ist, dass ich alleine schon deswegen um 2 Oktaven höher bin, wenn ich einspreche. Das war ganz, ganz früher bei meinen alten Nerdkultur-Videos so. Und dann hat er mir eine Übung gezeigt, mit der ich meine eigentliche Sprechstimme finden kann. Und ich mache die seit Jahren vor jeder Videoaufnahme. Ironischerweise nicht vom Podcast, aber da muss ich auch nicht in so einen Einsprechmodus, sondern da rede ich so, wie ich normalerweise rede, aber da bin ich auch immer so aufgeregt und hibbelig im Vergleich zu meinen Videos. Und allein dadurch werde ich höher, weil ich hier am Hals dann enger werde. Und wenn ich nur für mich alleine bin, dann merke ich auch, da bin ich mehr die Nerdkulturstimme als diese Stimme. Und das ist halt ganz interessant, was man mit seiner Stimme machen kann. Und ich finde es auch sehr interessant, da gibt es ein schönes Interview dazu, glaube ich sogar, von Morgan Freeman, der sagt, so wie die Leute ihn hören, so klingt er überhaupt nicht. Das ist seine Sprechstimme, die er für sich entdecken musste als junger Schauspieler. Und man kann eben extrem viel mit seiner Stimme machen und man kann seine Stimme finden. Und selbst so wie Morgan Freeman klingt, das ist nicht der echte Morgan Freeman. Gilt übrigens auch für Michael Jackson. Hast du das gewusst? Michael Jackson klang privat nicht so, wie wir ihn in Interviews hören oder beim Singen. Hey. Es gibt Momente, es gibt sogar eine Aufnahme, habe ich mal gehört, als er eine Tonaufnahme gemacht hat und als die eigentliche Aufnahme vorbei war, er in seine eigentliche Stimme zurückgefallen ist. Das ist seine Sprechstimme, seine helle Stimme. Der hat überhaupt nicht, also er klingt, wenn er aus der Rolle fällt, klingt er überhaupt nicht so. Ist total interessant, was man mit Stimme machen kann.
Also ich liebe ja das Michael Jackson Interview mit Oprah. Kennst du das?
Mit Oprah? vielleicht, weil wir haben bestimmt öfters einmal gesprochen, oder?
Wo sie ihn mit Fragen löchert und er fängt auf einmal an, Remember the Time zu singen und zu beatboxen und sie guckt so, der hört einfach nicht auf und dann Do you remember the time on the phone, you and me, ba-da-ba, ba-da-ba, grack, duck, duck und sie, Anfangs wippt sie noch mit und sie merkt, sie dringt gar nicht bei ihm durch. Mhm. By the way, ich war beim Michael Jackson Musical im Dezember.
Und?
Gut. Sehr gut sogar.
Ich würde das jetzt so gerne als Überleitung nehmen eigentlich.
Ich wollte schon so krass wieder einen Witz bringen. Mann! Okay. Ich kenne den Witz,
du hast ihn mir schon gesagt.
Ich weiß.
Ich kenne den Witz, du sagst ihn nicht. So, also okay, lass mich nicht kurz vom Thema abschweifen. Lass uns ein anderes Thema aufmachen. Weil jetzt, ihr merkt schon, es ist so wild hier. Und warum ist es so wild? Ich wollte eigentlich darauf hinaus, wir haben seit Wochen nicht miteinander gesprochen. Wir haben uns nur geschrieben ein bisschen.
Und vermissen einander.
Dann haben wir am Dienstag telefoniert, als ich in der Arbeit zurück war, Montag war Feiertag in Bayern und dann haben wir Dienstag telefoniert und über Themen geredet und wir haben festgestellt, für diesen Podcast heute, ich glaube, statt über ein großes Thema, über ein oder zwei Filme zu reden, machen wir mal wieder, was wir ja ab und zu machen, über mehrere Themen reden. Und als ich dieses Dokument aufgesetzt habe, in dem du ja jetzt auch drin bist, unser berühmtes Skript, das in Wirklichkeit nur aus Talking Points besteht und in eine SMS reinpasst, mehr ist es nämlich nicht, dieses Skript, ja,
was? Außer, wir reden über Alien 3. Das war schon fast ein Essay, was ich da gelesen habe.
Das gebe ich zu. Ich habe sehr viel recherchiert für unseren Alien 3 Rewatch.
Möchte ich nur festhalten.
Aber Alien 3 gibt ja auch viel her. Witzigerweise habe ich, glaube ich, in dem Podcast dann immer wieder auf David Hines Video verwiesen.
Weil das ist ein sehr starkes Video.
Gleichzeitig hätte ich trotzdem gefühlt alles wieder gekeult in dem Podcast. Es ist ganz schrecklich. Da habe ich mich ein bisschen gehen lassen, aber seitdem nicht mehr. Und zumindest nicht im Text. Und, okay, das ist ein schlechter Gag. Und ansonsten habe ich mich gehen lassen. So, und hier, wir haben jetzt sehr viele verschiedene Themen. Sowohl Serien, sowohl Filme, die noch kommen, Filme, die wir gerade gesehen haben, noch mit Verspätung gesehen haben, die gerade aktuell sind. Es ist ein Potpourri, ein buntes Potpourri an Themen heute. Und mir ist dann beim Aufsetzen des Skripts aufgefallen, ich würde das ja gern öfter mit dir machen, mal über verschiedene Sachen, ohne zu krasse Deep Dives zu reden, weil das auch ein bisschen mehr ist, wie wir privat miteinander reden, weil wir hoppen von Thema zu Thema. Aber ich glaube, und das ist mir aufgefallen, als ich es aufgesetzt habe, als ich das Thumbnail gemacht habe, als ich über den Titel nachgedacht habe des Podcasts, das ist extrem schwierig zu greifen. Na? Also wenn du nicht einfach eine kryptische Überschrift, das machen ja andere Podcasts, eine kryptische Überschrift, aber da ist ja klar, dass der Podcast für mehrere Themen in einer Folge steht. Wir stehen aber für Deep Dives in einem Thema in der Regel. Das ist unser Brot und Butter, wie man so schön sagt, ne? Bread and Butter. Mhm. Wenn wir sowas machen, und ich würde gerne öfter mal sowas machen, bräuchten wir eigentlich einen Formatnamen dafür.
Wollte ich gerade sagen, lass uns das Format starten.
Ja, aber ich habe keinen Namen. Hast du einen Namen?
Ja, Shit-Talking.
Shit-Talking auf gar keinen Fall. Aber weißt du, ich lasse mich gerne brainstormen. Du hast jetzt gerade davon geredet, von kreativen Beleidigungen. Lass mich den Ball aufnehmen und lass mich ihn an euch da draußen weiterspielen. Es wird eine dieser Podcast-Folgen, wo ich mal wieder die Kommentare öffne. Das mache ich ungern bei Podcasts, weil das ist extrem umständlich bei Spotify. Man muss dann die Kommentare händisch freigeben und so. Das heißt, ich muss dann 100 Kommentare selber lesen und zwar über Wochen hinweg, weil ja immer dann wieder welche dazukommen, und muss die extra freigeben und dann jede Art von Beleidigung oder was auch immer oder die nichts damit zu tun hat, quasi selber sagen, archivieren. Ne? Also ich muss es moderieren. Das ist einer der Gründe, warum ich das nicht mache bei Podcasts, weil ich habe das schon genug bei YouTube, dass ich da sehr viel moderiere. Aber dass ich hier moderiere, das ist mir dann zu viel, weil ein Podcast ist ja so schön eigentlich, dass nur wir zwei miteinander reden und das ist eine einseitige Nachricht. Und vielleicht gibt's mal hier und da Feedback, aber ansonsten war's das. Das ist ein Safe Space so ein bisschen auch für uns beide.
Wie ich diesen Begriff hasse.
Interagieren. Ja, aber es ist halt eine Wohlfühlbubble, die wir uns hier gerade aufbauen mit dem Podcast. Das ist halt so. Und du magst den Begriff Safe Space aus anderen Gründen nicht.
Aber
so fühlt sich das trotzdem hier an. Deswegen mögen wir beides zusammen diesen Podcast zu machen, weil das fast Urlaub von der Arbeit ist, obwohl es unsere Arbeit ist. Hm. Und trotzdem würde ich jetzt hier mal die Kommentare öffnen und frage euch, habt ihr Ideen, wie man sowas nennen sollte, wenn wir mal wieder über Gott und die Welt reden? Und wir sind offen für Vorschläge. Und wenn es sogar so sein sollte, dass einer eurer Vorschläge das Ding ist, was wir wählen, dann kriegt ihr dann natürlich auch den Credit dafür. Und vielen Dank im Voraus. Und wenn es nur als Gedankenanregung für uns ist, schreibt uns gerne, was ihr denkt. Schreibt es vielleicht auch erst am Ende des Podcasts.
Ich gehe einen Schritt weiter. Okay. Wenn einer von euch den Namen dieses Formats so prägt, dass wir das 1:1 übernehmen, dann kriegt ihr ein Uwe-Shirt.
Oh ja,
dann müsst ihr uns schreiben, damit wir an eure Kontaktdaten rauskommen. Aber dann schicken wir euch ein Marco und Yves und der Uwe ist auch dabei T-Shirt.
Das ist eine sehr geile Idee. Finde ich super. Machen wir. Und für alle, die es nicht kriegen, wir haben natürlich einen Merchandise-Shop, ist verlinkt unten. So,
Achtung, genau, aber ich wollte es nur gesagt haben, das ist es dann wert, weil dann habt ihr diesen Podcast für immer nachhaltig geprägt. Das Mindeste, was ihr haben könnt, ist dann dieses T-Shirt, was ich übrigens sehr cool finde und ab und zu trage. Es ist nur sehr witzig, wenn ich damit in die Öffentlichkeit gehe, weil ich dann meinen Namen sogar auf meinem T-Shirt habe. Aber es ist sehr lustig.
Ich lege sogar noch einen drauf.
Oh.
Ihr dürft ein Cameo im Podcast haben. Ihr könnt uns eine Sprachnachricht schicken. Und wir spielen das ein.
Okay. Das kann ich nicht mehr raisen, oder?
Nee, aber das reicht doch. Das ist doch gelebte Community in einem Podcast.
Okay, dann musst du das, aber dann du bist ja Mr. hier Post-Production. Schreib das alles in die Shownotes.
Muss ja nur einen Podcast hören und die Kommentare sind ja offen. Und die Kommentare sind nicht nur offen, da steht eine Frage quasi. Also ich schreibe, mach bitte das und dann habt ihr Formatideen. So, alle, die den Podcast nicht gehört haben, wissen gar nicht, worum es geht.
Ja,
absolut. Das Geilste ist, die Hälfte der Kommentare ist dann trotzdem Feedback, nachdem wir nicht gefragt haben. Manchmal ist es ja interessant, weil man sagt ja was Falsches und ich sag oft, ich werf ja viel mit gefährlichem Halbwissen um mich um. Deswegen, klar, also ich bin nicht auch dankbar oft, wenn ich was Falsches sage und korrigiert werde. Ich find's aber nur interessant, wenn du was falsch sagst, das sollte mir immer sagen. Weil sie denken, ich trage das dann wirklich weiter. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt ein Buch führen? Soll ich mir das aufschreiben? Also, Yves hat diesmal falsch gehabt. Und
das ist und halt wenn du schon mal dabei bist, koch mir einen Kaffee.
Okay, ich trinke gerade Kaffee. Ist das jetzt irgendeine Anspielung?
Nein, ich dachte, wenn du schon mein Sekretär bist und
jetzt kapiere ich es. Ja, okay.
Aber ich hatte auch einen Kaffee, ich habe den schon ausgetrunken.
Also, gut, also wir haben verschiedene Themen heute. Ein paar sind ja schon im Titel. Ich glaube, ich würde jetzt nicht anteasern, was wir machen, sondern ich würde jetzt endlich dann Musical-Spielball nach 20 Minuten aufnehmen und lass uns zu einem Film wechseln, der eigentlich ein Musik-Biopic ist, aber, und das tut dem Film gut, noch mehr sich nach einem Musical anfühlt, finde ich.
Yep. Und das ist Better Man, meine am schlechtesten geklickte Kritik auf Belief, was mir fehlt.
Tatsächlich?
Ja. Wow.
Ich dachte echt, das klingt gar nicht so schlecht.
Ich dachte, das wird gut gehen. Aber nein, leider nicht. Und die Einspielergebnisse des Films, die sprechen auch nicht leider für ihn, was ganz traurig ist. Der Film wird kein Kassenhit, was auch sehr schade ist.
Ja, weil er so mutig ist, das muss man ja sagen.
Ich finde den gar nicht so mutig, aber darüber können wir gleich reden.
Ja, stimmt. Also in der Metaebene ist er nicht mutig, also, aber in der Verpackung. Vielleicht
in der Ästhetik. Selbst das finde ich nicht mutig. Es ist nicht mutig, ein Gimmick zu haben. Viele Filme haben Gimmicks, die damit einfach nur ein was provozieren und das ist das. Aber okay, es geht um Better Man, die Robbie Williams Story. Ich hatte den Teaser gesehen vor Wochen und dachte erstmal, es ist eine Parodie, was ist das? Mhm. Aber es hat mich dann doch irgendwie interessiert, bin reingegangen und es liegt am Regisseur. Ich vergesse seinen Namen, war Gracie, ist sein Nachname, meine ich.
Michael Gracie. Michael Gracie.
Ja, Michael Gracie. Ja. Der Typ hat The Greatest Showman gemacht. Mhm. Eines der bescheuertsten Drehbücher aller Zeiten. Dieses revisionistische Ding von P.T. Barnum. Ich hatte damals,
das ist auch meine Grundkritik an diesem Film. Das ist doch nicht euer Ernst.
Also, die haben aus diesem Typen Charles Xavier gemacht.
Der Mensch hat Behinderte ausgebeutet.
Ja, aber im Film ist er Charles Xavier.
Ich meine, im Film geht es ja auch darum, dass sie das ist ja nur ein Framing, yeah. Aber wenn du seine echte Story durchliest, lässt sie nicht so viel Interpretationsspielraum.
Na, auf jeden Fall, ich habe Hugh Jackman damals sogar dafür interviewt, das ist das Interview, das ich schon erwähnt habe in unserem Podcast, auf den wir verweisen können, unsere schönsten und schlimmsten Interviewgeschichten aller Zeiten, und das war definitiv mein schönster. Der Film, also das Drehbuch ist Quatsch, der Film ist so kitschig, dass du ja wirklich anfängst, selber Schleim auszudunsten. Aber da ist so verflucht krasses Talent hinter den Kulissen und onscreen. Ob es die Sänger sind, ob es die Tänzer sind, ob es die Choreografien sind, ob es das Bühnenbild ist und so weiter und so fort. Dass ich sage, fuck, ich liebe diesen Film. Obwohl er so doof ist. Und das muss man erstmal schaffen. Weil du kannst halt trotzdem sehr viel trennen und einfach nur die Kunst vom Musical der einzelnen Songs, und der Film hat sehr viele Songs, wie die inszeniert sind, umgesetzt sind, gesungen werden, getanzt werden. Gerade wenn du selber ein Theaterfan bist, was ich bin, gerade wenn du selber mal getanzt hast, was ich gemacht habe, kannst du auch einfach austicken. Und da bin ich ausgetickt, muss ich einfach sagen. Und das ohne Scham und sonst was. Ich habe den Film mittlerweile, glaube ich, 7 Mal geguckt und sag, ja, okay, P.T. Barnum, ich glaube, der Film, der kickt.
Der war aber ein riesen Sleeper-Hit, ne?
Ja.
Also der war ja auch nicht, der ist nicht ins Kino gekommen, hat unglaubliche Zahlen eingespielt, sondern der lief extrem lange in den Kinos und hatte ein riesiges Fanpublikum. Und so sind die Zahlen zustande gekommen, warum der so erfolgreich war. Das ist meine letzte Hoffnung für Better Man, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Ob der nicht doch noch die Robbie Williams-Fans ins Kino kriegt.
Na, was du nicht vergessen darfst, was da auch noch sehr viel dem Film gut getan hat, war der Soundtrack, lief im Radio. Und auf Spotify und sonst was. Und Pink hat ihre eigene Version von A Million Dreams gemacht, was dem Film auch nochmal geholfen hat im Marketing. Wenn man einen Soundtrack zu Better Man veröffentlichen würde, wäre es ein Best of Robbie Williams. Also das ist
aber anders interpretiert. Jules, der große Robbie Williams Fan war in seiner Jugend. Und er hat gemeint, er will unbedingt den Score zu diesem Film, weil die Interpretationen ihn so gecatcht haben, außer ausgerechnet die von Better Man, von dem Song.
Ja. Aber Better Man, muss ich sagen, war eh nie mein Lieblingssong. So.
Ja.
Und ich finde, der bessere Titel, obwohl er so offensichtlich wäre für diesen Film, wäre Let Me Entertain You. Ich glaube, das wäre tatsächlich eine bessere Beschreibung für diesen Film. Ja. Weil der Drang ja da ist, Leute zu entertainen, und er selber so ein, ja, wirklich Affe ist, der sich als der in der Entwicklung stehen geblieben ist und nur dafür lebt, andere zu entertainen, obwohl er selbst so seine Dämonen hat. Aber der Film ist krass konventionell, wenn es um Biopics geht.
Ja.
Extrem konventionell. Aber die Umsetzung der einzelnen Songs sind großartig. Mhm. Die Idee, dass er ein Affe ist. Damit wird gar nicht so viel gemacht, wie man meinen möchte. Bis auf eine Sequenz, wo es auf einmal eine Action-Sequenz gibt, die nicht schlecht ist, die ich wirklich cool fand. Aber ich glaube, genau das ist die Stärke dieses Regisseurs. Er nimmt etwas, was konventionell ohne Ende ist. Aber die Bilder, die Umsetzung der Songs, das Gefühl für pompöse Musical-Einlagen, das hat er einfach. Und deswegen hat der Film bei mir echt überraschend gut funktioniert.
Ja, es ist sehr interessant, dass er wirklich alle Musik-Biopic-Klischees abhakt, auch in der Dramaturgie. Aber der Film ist sich dessen bewusst und macht es umso kurzweiliger und spielt genau damit, dass es in Wirklichkeit nicht darum geht, ein Better Man zu werden, sondern zu entertainen. Das ist ja eigentlich ein bisschen die Schlusspointe, ohne zu viel zu verraten. Meine Frage an dich, hast du die Netflix-Doku zu Robbie Williams gesehen?
Nein.
Es gibt eine vierteilige Doku, die soll sehr gut sein, so ungefähr auf diesem David Beckham-Niveau. Da gibt es eine sehr geile David Beckham-Doku auf Netflix, die ich auch nur jedem empfehlen kann. Das heißt, wenn ihr keine Fußballfans seid, es ist ein sehr schönes Abbild der 90er und frühen Nullerjahre der Gesellschaft. Wenn man in der Zeit aufgewachsen ist, ist das ein Riesen-Flashback, der unglaublich gut inszeniert und dramaturgisch aufgearbeitet ist. Deswegen kann ich jedem nur diese David Beckham-Doku empfehlen. Die Robbie Williams-Doku habe ich auch nicht gesehen. Aber eben wieder Julius von der GameStar, der neben mir saß, hatte die vorher gesehen und war ein Riesenfan davon und hat mir gesagt, das ist halt interessant vom Kontext her. Weil die Doku geht sehr tief in Robbie Williams hinein und was GGD. Wirklich mit ihm war. Bitte?
Ich habe GGD gemacht, weil du gesagt hast, die Doku geht sehr tief in ihn rein.
Ja.
Sonst soll ich dich ja nicht mehr unterbrechen, aber das war es wert.
Nein, kannst mich gerne unterbrechen. Du sollst mich nur nicht mehr mit diesen angerissenen Sätzen, die du dann nicht zu Ende bringst, unterbrechen. Das kriegt ja da draußen nicht mit, weil ich das gerne rausschneide. Und dann sieht es immer nur so aus, als würde ich dich die ganze Zeit unterbrechen, aber so brichst du mich auch gerne. Weil wir beide solche Quatschköpfe sind.
Nur zur Erklärung, ich habe GGD gemacht, das ist das Quagmire-Geräusch, weil Marco gesagt hat, die Doku geht sehr tief rein in Robbie Williams und ich bin ein pubertierender 12-jähriger Affe, der sowas immer noch lustig findet.
Das wird sich jetzt zu genau das erklärst, aber wir haben, glaube ich, den Leuten nicht erklärt, das ist bei der Robbie Williams so, man hört es raus, wenn man es weiß, aber dass Robbie Williams wirklich als CGI-Waffe, Affe dargestellt wird.
Waffe wäre doch besser.
Als Waffe auch. Und, Und schon sehr auf einem Planet der Affen-Niveau, also relativ gut inszeniert. Der wird dann noch von einem Stand-In gespielt die ganze Zeit und gesprochen. Ja. Man hört ihn aber selber als Sprecher. Also das lohnt sich, den Film auf Englisch zu gucken, weil es wirklich Robbie Williams ist, der den Film narratet. Den gibt's aber auch, und das habe ich auch gesehen, viel mit deutschem Untertitel in den Kinos hier. Also auf Englisch mit deutschem Untertitel ist für die, die des Englischen nicht so mächtig sind, auf jeden Fall meine absolute Empfehlung für den Film. Plus, selbst wenn ihr des Englischen mächtig seid, ist es so viel Northerner Akzent oder Dialekt drin, Englischer, dass es schon, glaube ich, nur, also ohne Untertitel schon schwerer ist für alle anderen. Könnte ich mir vorstellen. Du bist ja relativ Native Speaker, du siehst jetzt nicht so aus, aber ich glaube, es ist nicht für alle so klar.
Also ich sag's mal so.
Wenn sie nicht viel englische Sachen gucken, also britische Sachen.
Der ist schon wesentlich mainstreamiger von der Sprache als alle irischen Filme. Irische Filme sind manchmal schwer.
Hast du Kneecap gesehen?
Nee, ich habe nur Gutes gehört.
Der ist fantastisch.
Also,
Ich
du hast mir ja sehr viel davon erzählt. David hat mir jetzt davon erzählt. Ich glaube, es ist jetzt auch eine PV. Ich weiß nicht, ob ich sie schaffe. Aber ich will den definitiv sehen. Aber das ist leider wieder so eine Sache. Und das, weißt du was? Das regt mich ein bisschen an diesem Job auf. Ich will ja auf meinem Kanal auch über Sachen sprechen, die mich einfach mega abholen, die ich geil finde. Und manchmal, also gerade so in letzter Zeit, wir haben, glaube ich, du und ich und auch alle anderen YouTuber so in unserem Space hatten noch nie so viele Blockbuster auf unserer Flop-Liste wie letztes Jahr. So, letztes Jahr war wirklich, es gibt natürlich Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber es gab noch nie so viele beschissene Blockbuster. Und als Leute, die halt trotzdem Filme lieben, und ich finde, das kann man niemandem von uns unterstellen, dass wir das nicht tun. Weißt du, nur wenn wir mit manchen Sachen hart ins Gericht gehen. Wir lieben ja trotzdem Filme und die Leidenschaft ist immer noch da. Aber dann müssen wir halt gucken, wo finden wir das, was wir toll finden? Und es sind dann halt leider kleinere Filme, weil das Blockbuster-Kino so kacke geworden ist. Und zumindest letztes Jahr. Wer weiß, was dieses Jahr ist.
Da willst du ein Video das ist jetzt ein Video von euch vor allem, finde ich. Weil ihr macht, also ihr, du und andere Review-YouTuber, ich mache ja gar nicht so viele Reviews, ne?
Ich weiß.
Ihr seht eure Aufgabe darin, dass ihr eine Kaufberatung oft macht. Also oft, ne? Also wenn du jetzt sowas wie das analytische Video, das du neulich gemacht hast, über Batman Begins, glaube ich.
Ja, ja.
Das ist ja eigentlich auch eine Review, es ist aber eine Analyse. So, ja, das ist eine richtige Analyse. Und die meisten Reviews sind eine Art von Kaufberatung. Das kennt man ganz viel aus der Spielebranche, aber es ist eben auch bei Filmkritiken so. Deswegen muss es zeitnah sein, weil es geht ja darum, ob jetzt jemand ein Kinoticket löst oder nicht. Das Ding ist, man kann aber Reviews auch aufziehen als Essays, so wie ich es versuche. Und man sucht sich das Thema raus, das man eigentlich hat. und macht eine Analyse. Also es kann der ganze Film sein, es kann aber auch nur punktuell irgendwas sein. Und dann ist die Frage, wie zieht man denn das auf? Weil das muss bei einem unbekannteren Film, muss der Aufhänger nicht sein, bei Better Man ist ja die Frage, gehe ich da rein oder nicht?
Mhm.
Bei einem Film wie Kneecap ist doch eher die Frage, was ist das und warum sollte man da reingehen? Also kannst du das doch komplett anders aufziehen. Wenn ich jetzt ein Kneecap-Video machen würde, ja, also nur ganz kurz, es ist ein Film über ein Biopic über eine irische Rap-Band, die in Irisch rappen. Und es ist, der Film ist komplett anders aufgezogen als andere Musik-Biopics. Wenn ich das jetzt an die Zuschauer verkaufen wollen würde, ich würde gar nicht mit Kneecap reingehen. Ich würde nicht mal Kneecap draufschreiben. Ich würde eher sowas sagen, das ist das beste Musik-Biopic seit Jahren und ihr verpasst das gerade. Sowas in der Richtung. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal ein Video zu Eastern Promises gemacht mit Viggo Mortensen, weil das mein absoluter Lieblingsfilm von ihm ist, abseits von Herr der Ringe. Aber Eastern Promises oder wie ein Deutsch heißt, tödliche Versprechen, das Video kriegt auch kein Mensch an, wenn ich das mache. Also habe ich das ganz anders aufgezogen. Das hier, auf jetzt gerade auf Netflix, läuft der beste Film mit Viggo Mortensen und es ist nicht Herr der Ringe.
Ja, so manchmal funktioniert sowas, aber manchmal kicken selbst solche Überschriften nicht. Also
manchmal, ja, klar, oder man hat nicht die richtige gefunden. Man kann auch selbstreflektiert drüber nachdenken. Weil das Video hat die super geklickt, auch nicht, aber es hat weit über 50.000 Views. Und wenn ich das mit Eastern Promises oder Tödlich Versprechen aufgezogen hätte, hätte es die Hälfte von den Leuten geschaut. Verstehst du?
Ja.
Und so habe ich das Doppelte erreicht. Und es ist nicht clickbaitig. Es ist nicht so, dass die Leute sich in den Kommentaren beschwert haben, ich hätte sie jetzt irgendwo reingeloggt oder so, sondern es haben sich Leute bedankt dafür, dass der Film die Aufmerksamkeit kriegt, die er verdient. Oder sie haben sich bedankt für den Tipp, ist geschaut und waren danach zerstört und haben mir das geschrieben. Also es gab nur die zwei Sorten von Kommentaren. Es hat sich niemand beschwert. Es gibt nur Winner bei so einer Herangehensweise. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen, der irgendwas mit Film auf YouTube oder egal welche Plattform machen will, außerhalb dieser Box der Kaufberatung zu denken manchmal. Und du machst es ja auch.
Ja, mache ich ja auch.
Ja.
Es war nur, manchmal bist du halt beflügelt von etwas, möchtest direkt darüber reden, wie toll du es gerade findest.
Ja.
Und das ist dann manchmal ein bisschen ärgerlich. Ich war sehr glücklich, weil ich will jetzt auch gleich weitergehen, weil wir sind beim ersten Thema immer noch. Und wir hatten doch so
viel. Aber ich muss doch dazu was Wichtiges los.
Ja, ich war einfach sehr glücklich und deswegen für alle, die meinen Kanal gucken, danke dafür. Ich habe im Oktober ein Herzensprojektvideo gemacht, zwei. Und zwar, ich habe wirklich probiert, so eine Mini-Doku zu machen, zu Scream 1 und 2 plus Analyse. Analysieren, woran man erkennt, wer wann der Killer ist.
Mhm.
Und in den ersten 7 Tagen lief das erste Video so schlecht, dass ich dachte, okay, Teil 2 mache ich gar nicht mehr. Und das ist so hochgeschossen. Das ist, das lief so toll. Und Teil 2 habt ihr dann auch wirklich so geil geklickt, dass ich gesagt habe, jedes Jahr kriegt ihr jetzt zu Halloween 2 Scream-Filme. Und das hat... Das, ohne Spaß, das Video zu Scream 1 und Scream 2 waren meine Lieblingsvideos zu recherchieren, zu schreiben und vor allem zu schneiden seit locker 3 Jahren. Ich habe daran geschnitten bis in der Nacht, irgendwie 4, 5 Uhr morgens. Ich war so drin, du kennst es selber, wenn man in der Zone ist. Und dann so ein positives Feedback zu kriegen, weil ich liebe ja die Reihe, das weißt du, ich mache kein Geheimnis draus, manche finden die doof, ist auch okay, ich liebe die, aber ich wollte zumindest so der Nummer gerecht werden. Ich habe gesagt, wenn ich nicht einen neuen Ansatz finde, rede ich nie wieder über diese Filme.
Ja.
So, und ich wollte nicht einfach nur nochmal über die Filme reden und dass ich sie mag. Ich wollte wirklich einen neuen Ansatz finden und dass das so gut lief, da bin ich fucking dankbar. So, wollte ich nur sagen. Das ist echt... Und ich hoffe, dass wenn du die Scream-Filme irgendwann guckst, dass du danach mein Video dazu schaust.
Das ist ja das Beschämende. Ausgerechnet deine Lieblingsvideos habe ich nicht gucken können, weil ich immer noch nicht Scream gesehen habe. Aber vielleicht machen wir das zu zweit mal.
Ja, also gerade
wie diesen Scream 1 zu
mir beide. Ja, ich habe nämlich das Gefühl, dass ich ein Scream 1 Video noch herausgearbeitet habe, dass das Drehbuch so viel intelligenter ist, als Leute der Nummer Credits geben. Weil es gibt da kleine, tolle Sachen, die reingeschrieben sind, die wirst du nicht sehen beim ersten Mal. Die habe ich erst beim vierten Mal gesehen oder so, wo du sagst, oh, ja okay, es ist doch noch besser, als ich dachte. Ich dachte, es ist ein Teen-Horror-Spaß-Flick mit ein bisschen Murder-Whodunit. Nein, da ist noch so viel mehr drin. oh Gott, das ist clever. Und das ist was, was ich wirklich liebe. Und dass mir sowas, da hat auch sehr viel Recherche, musste ich dafür machen, aber es war, okay, aber wir beide fanden Batman gut, ne?
Also ich fand ihn richtig gut. Ich fand vor allem, er hat besser nachgedacht, als ich gedacht habe. Weil er ist ja sehr kurzweilig, aber trotzdem ist dieser Kurzweiligkeit, dieser Entertainigkeit, stecken dann doch Sachen, die man nicht unbedingt sieht. Dabei hat mir auch wieder Julius geholfen und ich muss jetzt wieder ihn zitieren, weil er die Doku gesehen hat. Und kennst du den Hintergrund zwischen seinem größten Auftritt jemals in Knapworth, dieses Live at Knapworth, dieser Auftritt, der zur Schlacht wird, was du erzählt hast, ohne jetzt zu viel zu erzählen, ausgerechnet zu dem Song Let Me Entertain You, wird der Film, driftet sehr ins Fantastische ab und macht ausnahmsweise mal wirklich was mit seinem Affengimmick.
Ja, so. Ja.
Und es gibt einen Hintergrund dazu. Er hatte in Wirklichkeit eine Panikattacke während dem Auftritt.
Ja, ja.
Und man sieht das, wenn man es weiß. Und das gibt ja noch eine andere Ebene, über die sich der Film nicht wirklich traut zu reden, wie über so viele Dinge bei Robbie Williams er sich nicht traut zu reden oder sie ins Positive verdreht. Aber wenn man das weiß, unter anderem wegen so einer Doku, gewinnt der Film noch mal dadurch, weil er hat halt, eigentlich hat ja Robbie Williams eine Fassade. Er spielt eine Persona auf der Bühne, so wie wahrscheinlich jeder, der auf einer Bühne steht, eine Persona spielt. Und die Idee von der Affenmaske ist zu sagen, wenn man ihm jetzt das Gesicht abzieht, ist dahinter in Wirklichkeit dieser, wie er mal sagt, Monkey. Ja, also er ist wirklich, er tollt herum und entertaint die Leute. Er ist ein Monkey. Und gleichzeitig ist das ja auch eine Fassade. Wir gucken immer noch nicht hinter ihm. So, und der Film spielt damit, dass er auch mit einer Form des Affen in Wirklichkeit nur eine Fassade die ganze Zeit hat. Und es ist sehr schwer, dahinter zu blicken, aber gleichzeitig, wenn man drüber nachdenkt, relativ inspirierend. Und ich habe jetzt beim Schreiben meines aktuellen Videos die ganze Zeit Robbie Williams dabei gehört. Also, mich lässt der Film nicht ganz los und ich könnte mir vorstellen, dass ich den aufwerte beim zweiten oder dritten Mal gucken, weil den habe ich nicht das letzte Mal gesehen. Ich fand ihn überraschend gut. Bei Robbie Williams mag ich nur eine Handvoll Songs. Ich bin kein Fan oder so. Aber die mag ich dafür umso mehr. Und ich finde ihn als Person unglaublich interessant. Und seine Interviews sau witzig, die aber gleichzeitig immer noch nicht tief sind. Sie sind nur sehr entblößend. So wie seine Affenpersona sehr entblößend ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, das wollte ich nur noch dazu sagen. Und jetzt muss ich dich aber wieder was fragen. Welche Songs haben deiner Meinung nach gefehlt? Das kann man ruhig sagen. Das ist kein Spoiler. Das ist eine Triggerwarnung.
Kids mit Kylie Minogue. Aber gleichzeitig, ja. Wer hätte Kylie Minogue spielen sollen, frage ich mich.
Kylie Minogue?
Ja, ich glaube, sie hätte sich dafür nicht hergegeben. Und ich bleibe auch dabei, der Song ist nicht nur mega, das ist für mich das sexyste Musikvideo auf der Welt. Und das ist Prime Kylie Minogue. Und das ist, oh mein Gott, ist dieses Video wundervoll. Aber auch der Song ist mega. Der hat gefehlt. Sonst.
Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Ich bin aber gleichzeitig kein Fan davon, wenn ein Song overused wird. Und für mich ist Kids jetzt auch ein bisschen vorbelastet durch Ted Lasso. Weil es gibt eine fantastische Folge in der ersten Staffel, die diesen Song featured. Und das ist auch deswegen so cool, weil Ted Lasso ja auch eine Culture Clash Comedy ist. Und Amerikaner, die ja auch Ted Lasso gucken, kennen ja nicht Robbie Williams.
Yeah.
Also Robbie Williams ist ja nur ein europäisches, sogar ein asiatisches Phänomen, aber kein amerikanisches. Amerikaner kennen den nicht. Der war nur zweimal in den Top 100 und ist nicht weitergekommen als Platz 53.
Was mir noch gefehlt hat, ist gar kein Robbie Williams Song, sondern ist ein Take That Song.
Ah, okay.
Back for Good. Dass der nicht kam, fand ich ein bisschen krass.
Aha.
So, das ist ein Song, das kann ich dir mal zeigen. Ich habe mal das Musikvideo nachgedreht. Zum Geburtstag von Sebastian mit Playback. Das ist sehr lustig geworden. Das muss ich dir mal zeigen.
Schick's mir mal.
Und also
Back Karaoke Bar oder was?
Nein. Ich habe richtig ein Musikvideo gedreht draußen und in Kostümen. Und es ist sehr lustig geworden. Das muss ich dir mal sagen. Mit Choreo und allem. Es ist sehr lustig. Ich zeige ja manchmal diesen kleinen Clip auf Instagram, wo ich den Seawalk mache auf einer Mülltonne und aussehe wie ein Hippie. Das ist tatsächlich ein Clip aus diesem Musikvideo. Ich habe dann nur irgendwann Hip-Hop-Musik drunter gelegt, weil es viel besser passt als Take That. Aber ja, das war ein Hammer-Song und auch ein Hammer-Video. Und der hat auch so ein bisschen gezeigt, dieses Gary Barlow-Ding, was ich cool finde, was angedeutet wird, dass der ja wirklich ein Wunderkind ist. Gary Barlow ist halt wirklich ein Wunderkind.
Aber kennst du die Story dahinter, warum der so positiv im Film ist?
Nee.
Robin Williams hat das im Interview erzählt. Er ist ja mit Gary Barlow erst in den letzten Jahren wieder so richtig befreundet gewesen. Und wir haben auch gemeinsame Duette, wie in dieser Song Shame. Und ansonsten haben die sich ja überhaupt nicht vertragen. Und er hat ihm den ersten Entwurf des Drehbuchs geschickt, weil sie ja befreundet sind. Er war der Einzige, der über dem im Film geredet wird, dem er vorher das Drehbuch geschickt hat, damit er sich das durchlesen kann. Und Gary Barlow hat ihm als Feedback gegeben, ich bin da drin krasserer Bösewicht als Darth Vader in Star Wars. Und das hat Robbie Williams zum Nachdenken gebracht. Und die haben tatsächlich das Drehbuch geändert, damit er besser rüberkommt. Und Robbie Williams hat gesagt, für ihn mache ich das, aber alle anderen Leute, fuck him.
Ja, Liam Gallagher.
Liam Gallagher. Alle sagen, dass der ein Arsch ist im Privat. Deswegen fand ich das sehr lustig, wie er dargestellt wird. Interessant ist es bei Guy Chambers, glaube ich. Weil der Film sich auch nicht entscheiden kann, ob er den mag oder nicht, glaube ich. Ja. Und Guy Chambers war ja wohl sehr wichtig für den Erfolg von Robbie Williams.
Und Tom Jones sieht aus, als wenn er von Mark Ruffalo gespielt wird.
Ja gut, aber was willst du da machen? Das ist halt manchmal so. Mir hat übrigens auch Kids extrem gefehlt, weil ich den so liebe, diesen Song. Aber was mir auch gefehlt hat, war Hot Fudge. Das ist so ein Song, den kann man benutzen. Den hätte man in einer der Erfolgsclips benutzen können, als seine Karriere so richtig am Durchstarten ist. Aber gleichzeitig läuft es dann doch nicht in den USA und muss ja zurück. Aber ich verstehe schon, warum das dann irgendwann repetitiv ist in diesem Film. Nur eine Sache noch, wenn ihr unschlüssig seid, ob ihr das gucken wollt oder nicht, weil ich finde, das ist ein cooler Kinofilm auch. Das wirklich, den will ich im Kino sehen, so wie Greatest Showman eigentlich. Den habe ich eben nicht im Kino gesehen. Im Nachhinein würde ich das. Wenn ihr das überlegt, es gibt die erste Minute von dem Song Rock DJ in dem Film auf YouTube zum Ansehen. Mhm. Da seht ihr zumindest, in welche Richtung der Film oft geht und wie kreativ er gemacht ist. Und von Come On Done gibt's auch die erste Minute. Die ist aber out of context gar nicht so beeindruckend. Die ist im Film viel beeindruckender gemacht, finde ich. Mhm. Vor allem, weil das ein Kurzzusammenschnitt aus seinem Leben ist und aus den persönlichen Katastrophen. Und dazu passt der Song natürlich dann fantastisch. Nicht Come On Done. Nee, warte. Auf YouTube gibt's She's the One.
Ja. Yeah.
Das gibt's. Come On Done hat mich im Film viel mehr beeindruckt. Na, egal. Auf jeden Fall Rock DJ, die erste Minute. Dann seht ihr, was sie eigentlich damit machen. Und warum der Film, der ist ja abseits vom Affen, hat er ja auch noch mehr CGI für sehr fantastische Tanznummern, um es so zu nennen. Deswegen mehr Musical als Biopic. Und damit war es zu Better Man. Wir haben schon 42 Minuten geredet. Ich habe noch ganz kurz was zu einem animierten Film, okay? Den hast du noch nicht gesehen. Mm-mm. Ich warte ja seit 30 Jahren auf den. Ist ja das klar? Seit 30 Jahren. Wallace and Gromit und die Techno-Hose. Also so hieß der in Deutsch. Wie hieß das nochmal in Englisch, glaube ich? The Wrong Trousers. Das ist diese berühmte. Hast du den gesehen? Mm-mm. Ach so, du bist kein Wallace. Was, nicht Wallace und Gromit gesehen?
Es heißt Wallace.
Wallace, ja, was?
Nein, Wallace.
In meinem Kopf sag ich Wallace. Was sag ich?
Ja. Du hast gerade Wallace.
Wallace, gesagt. Okay.
Ja.
Wallace. Du hast nicht Wallace und Gromit gesehen.
Nur dieses, was früher beim Fernsehen lief, auf dem Mond mit Käse.
Ja, das ist eine der, ich glaube, das sind Episodenkurzfilme gewesen. Und einer von denen war halt The Wrong Trousers. Und The Wrong Trousers featurete, und das hatte ich ja dann über die 30 Jahre auch ein bisschen vergessen, eigentlich einen der besten Bösewichte der Animationsfilmgeschichte. Feather McGraw. Feather McGraw ist ein Untermieter, glaube ich, gewesen von denen. Und der hat ein Pinguin. Und dieser Pinguin hat in Wirklichkeit Banken ausgeraubt. Und wollte dann Wallace und Gromit framen damit. Und der hat auch so eine geile Verkleidung, weil er ist ein Pinguin und er zieht sich einfach nur einen roten Handschuh über den Kopf. Dann sieht er aus wie ein Hahn. und das Geile ist, ähnlich wie er ist eigentlich das Gegenstück zu Wallace und Gromit. Er ist so stumm wie der Hund und so erfindungsreich wie der Erfinder eben.
Und ich sehe gerade den Trailer. Das ist ja witzig, dieser Pinguin, wie der Klimmzüge im Knast macht.
Weil er sich auf die Rache vorbereitet. Ich glaube ernsthaft, Feather McGraw ist so ein bisschen der Evil Danny Ocean. Also mir fehlt noch die perfekte Beschreibung. Auch ein bisschen Hannibal Lecter, weil er kaum blinzelt. Es ist halt, die spielen halt damit, dass der so einen neutralen Gesichtsausdruck hat. Und das macht es so fucking lustig. Und jetzt gibt es den Netflix-Film dazu, seit 6. Januar, glaube ich. Vengeance Most Foul. Was schon ein bisschen ist wie Die Hard with a Vengeance. Und ich bin so begeistert von diesem Film. Also wirklich absolute Empfehlung für Leute, die Wallace und Gromit mögen. Einfach auf Netflix den neuen Film schauen. Und es freut mich auch, dass der so viel gesehen wird. Der ist jetzt in Netflix-Charts, glaube ich, gerade auf Platz 4 in Deutschland oder 3. Und in England, weil es auch eine BBC-Produktion ist, lief der im Fernsehen. Und der war der erfolgreichste englische Fernsehfilm aller Zeiten. Und ich kann es verstehen, weil auf diese Rache von Feather McGraw warte ich seit 30 Jahren. Ich habe das als Kind gesehen, das kam 93 raus. Ich habe es ein bisschen später gesehen, aber als Kind. Und jetzt, 2025, ist der Film da. Und ich bin absolut begeistert. Auch der wird wahrscheinlich wie Better Man wahrscheinlich in meinen Top 10 landen. Ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken des Jahres. Was krass ist, wir sind erst eine Woche in 2025 drin und ich habe schon 2 bis 3 Filme für die Charts am Ende. Also Kneecap wahrscheinlich auch. Ich bin noch nicht sicher. Mal gucken. Aber das ist schon, also ich möchte ihn echt empfehlen. Feather McGraw, du wirst dich kaputt lachen. Ich sag's dir. Das Problem ist, ich finde, man sollte den ersten Film gesehen haben, weil der so lustig ist. Der hat auch eine der witzigsten Train Chase Sequences in der Filmgeschichte. Die ist dann aber auf so einer Modelleisenbahn. Auf einer großen Modelleisenbahn. Da sitzen die da drauf, den Pinguin und Wallace und
Gromit. Der erste war The Curse of the Were-Rabbit?
Das war der erste richtige Kinofilm von denen. Mm. Der kam auch nach diesen Episodenfilmen halt. Ne?
Ah, Wrong Trousers gab's
auch. Wrong Trousers.
Gibt's leider, den auch auf Netflix?
Nein, eben nicht. Den gab's, glaube ich, mal auf Netflix, als sie den Trailer hatten von Most Foul, meine ich. Und mittlerweile nicht mehr. Und das hat mich enttäuscht, weil ich hätte ihn gerne vorher noch mal gesehen, um mein Gedächtnis aufzufrischen. Aber ich sag dir, die Zugverfolgungssequenz am Ende, von der hat sich auch Ant-Man and the Wasp offensichtlich inspirieren lassen. Ist ja auch
Edgar, Ant-Man 1.
Ant-Man 1, meine ich doch. Ist ja auch von Edgar Wright geschrieben, Ant-Man 1. Zumindest in großen Teilen noch. Und das ist halt ein Engländer. Und der hat natürlich Wallace und Gromit gesehen. Das siehst du da einfach. Und ich bin begeistert, auch dass diese Aardman-Studios, diese Knet-Studios ihre Magie immer noch nicht verloren haben und immer noch knallhart auf Stop-Motion setzen, aber natürlich auch ein bisschen mit CGI. Die haben ja auch so Filme gemacht wie Flutsch und Weg, Flushed Away, der komplett 3D-animiert war. Die sind dem trotzdem nicht abgeneigt. Also der Film ist so flüssig, entweder haben sie ihre Fotoprozesse verbessert oder sie haben das gemacht, was Stop-Motion-Filme heute gerne machen, Zwischenbildberechnung. Damit das ist dann computerberechnet, Zwischenbilder, damit es noch flüssiger ist. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich weiß es nicht, aber es ist wahnsinnig gut animiert. Es ist unglaublich lustig. Überhaupt Slapstick, weil es ist ja im besten Sinne Slapstick, wenn gerade weil niemand redet, oder zumindest der Hund und der Pinguin nicht reden, dass das dann so gut und on point ist, das hat man so selten heutzutage. Ich kann nicht genug Liebe dafür ausschütten. Schaut Wallace & Gromit Vengeance Most Foul.
Alright, wir springen weiter von etwas Süßem zu etwas nicht so Süßem, was aber einen äußerlichen Schein hat, der süß ist, weil es so bunt ist, und zwar Squid Game.
Ja.
Squid Game Season 1 war ein Mega-Hit, kann man nicht anders sagen, war eine Überraschung für alle. Marco und ich hatten das in unserem ersten Jahr hier auf Nerd und Kultur, so lange ist es schon her, darüber geredet, wie toll die Serie ist. Du fandest sie noch ein bisschen geiler als ich, aber ich fand sie trotzdem sehr geil. Es ist so ähnlich wie das Arcane-Phänomen, wo du auch die erste Season geiler fandest, als ich sie fand, aber trotzdem fand ich sie ja super. Also, ja. Ich weiß, ich habe damals sogar ein Video gemacht, daraus kann Hollywood lernen. Mhm. Staffel 2 muss man leider sagen, Squid Game hat von Hollywood gelernt und das ist nicht so gut.
Hast du es jetzt ganz gesehen oder nur den Anfang? Nee,
aber die ersten 3, 4 Folgen und das, also man merkt, dass diese zweite Staffel nur existiert, weil die erste Staffel erfolgreich war.
Aber die erste war doch trotzdem auf dem Cliffhanger schon raus.
Ja, und der wird so vernichtig gemacht, das glaubst du gar nicht. Also das ist kein großer Spoiler, das ist die ersten 5 Minuten. Mhm. Okay, und zwar am Ende siehst du auch unsere Hauptfigur am Flughafen mit roten Haaren.
Sag's jetzt nicht zu spoilerig für die Leute, die die erste Staffel nicht gesehen haben.
Ja, aber das ist 3 Jahre her. Sorry.
Ja, aber du musst ja nicht ins Detail gehen, will ich nur sagen.
Ja, ja, aber du weißt doch, dass du mit den roten Haaren.
Ja, natürlich. Pinken Haare, oder?
Ja.
Pink? Weiß ich nicht mehr.
Ja, und du denkst, oh, hier setzt ihr an. Mhm. Nee, flash forward, zack, alles wieder zurück, damit wir jetzt die Story so weiterspinnen können. Und ich, okay. Die erste Episode ist für mich die beste, weil du das Gefühl hast, oh, ihr geht in eine andere Richtung.
Mhm.
Und zwar dieses, wie findest du jetzt diese Arschlöcher, die dir das angetan haben und die generell so mit dem Schicksal von Leuten spielen und bla. Da hast du ja zwei Charaktere, die da eine offene Rechnung haben. Du hast den Cop und wie geht's dem mittlerweile? Und du hast den Gewinner. Wie geht's dem mittlerweile? Und das ist ganz spannend, weil das ist wie so ein investigativer Crime-Thriller, was wirklich eine ganz neue Richtung ist. Und das macht mega viel Spaß. Wo findet man diese Brotkrümel, um überhaupt an die ranzukommen? Mhm. Und Brotkrümel ist ein Wort, das ich jetzt wirklich gesagt habe. Und da dachte, wow, das passt so viel besser zur Episode, weil hat sogar was mit Brot zu tun. Aber das war wirklich, das war nicht mal beabsichtigt. Super geile erste Folge. Spätestens ab der dritten Episode ist es Squid Game Season 1 nochmal. Nur in die Länge gezogen. Und da merkst du, dass sowohl die Charaktere als auch der Plot so geschrieben werden, damit es einfach nur existiert. Also es ist jetzt, um Gottes Willen, es ist nicht scheiße, aber du merkst, da sind eigentlich gar nicht mehr so viele originelle Ideen da. Das war trotzdem aufgelegt auf ein One-Off. Es war ein Cliffhanger, aber so wie das Ende vom ersten Saw ein Cliffhanger ist, weißt du? Dass man das auch so stehen lassen kann. Es gibt manche Cliffhanger, die müssen nicht mehr revisited werden.
Weiß ich nicht, aber ja.
Na, der Macher selbst hat gesagt, er wollte keine zweite Season machen.
Ach echt jetzt?
Ja, ja.
Dann gebe ich dir recht.
Und Netflix hat ihn anscheinend so fertig gemacht, habe ich jetzt gehört, dass ihm Zähne ausgefallen sind vor Stress.
Was?
Ja, der ist komplett im Arsch. Und auch unser Hauptcharakter, gut, der sieht aus, als wäre er sichtlich gealtert, würde mir auch so gehen, wenn ich in The Acolyte mitgespielt hätte. Aber, ich konnte es nicht lassen. Aber, du merkst wirklich, es ist das, was Leute Season 2 Krankheit nennen.
Ja.
Oder Sequel-itis nennen, das ist es einfach für Squid Game. Bedeutet es, dass es auf einmal komplett kacke ist? Nein, aber es ist halt wie Squid Game Season 1, nur nicht mehr so frisch, weil es gibt ja Squid Game Season 1. Das Traurige ist halt, dass die ersten zwei Episoden, die machen richtig viel Spaß, weil sie was anderes sind. Weil sie sind dieser Blick mit, ich habe das überlebt. Ich finde die, ich finde jetzt einen Weg und wie komme ich daran an die Leute, wie findet man Leute, die ihr Leben lang so leben, dass man sie nicht finden kann, weißt du? Das ist spannend. Aber wenn wir dann wieder in den Spielen sind, dann merkst du halt auch, wie krass lang es gezogen ist und erneut, das ist kein Spoiler, aber es endet so offen, weil dieser Plot, der nicht so viel hergibt, der ist gestretched auf eine Season 3. Das weiß ich von Sebastian.
Ja, das weißt du jetzt, weil sie die dritte Staffel ja schon angekündigt haben für Juni, glaube ich. Oder zumindest
Mitte des Jahres. Ja, aber so wie sich das anscheinend anfühlt, wirkt es nicht so, als hätte Season 2 irgendeine Form von Conclusio. Weil normalerweise, wenn du Staffeln guckst, hast du ja irgendeine Form von Conclusio. Und in Season 3 würde dann das weitergehen, was der Setup war.
Also aber fühlt es sich an, als hätten sie eine Staffel gezweiteilt.
Genau.
Ja.
Genau.
Ist ja auch von der Produktionsgeschichte her ist es ja auch genauso.
Ja, ja.
Ich habe mich spoilern lassen. Ich weiß den Twist, wenn ich es denn richtig verstanden habe, weil ich auf Twitter unterwegs war und dann sieht man halt Dinge und dann so wurde halt über Hinweise diskutiert auf den Twist und dann so, ah, okay, jetzt kann ich mir denken, was der Twist ist. Ist aber, finde ich, gar nicht so schlimm, weil dann sehe ich die zweite Staffel zumindest so mit anderen Augen, weil ich denke so, ist das jetzt der Twist? Ist es wirklich das? Gibt es da Hinweise? Also, na, aber selbst das, ich finde, der Twist, der würde mir jetzt auch nicht die Schuhe ausziehen. Das ist ein ähnlicher Twist wie bei der ersten Staffel, deswegen.
Es ist halt wirklich erneut. Es ist nichts Schlechtes, es ist nichts, was irgendwie mega Hate verdient, aber es ist halt das, was wir in Hollywood so kritisieren, dieses Melken, weil war ja erfolgreich. Das haben wir hier. Also wenn du eine originelle, coole zweite Season willst, die auch mehr aus dem Konzept macht, dir neue Ideen präsentiert und so weiter und so fort, das hast du so gut wie gar nicht. Und darauf will ich dich einfach vorbereiten.
Aber meine Anschlussfrage dazu wäre an dich, schaust du es zu Ende?
Nein.
Und schaust du Season 3? Du hörst auf jetzt.
Ich höre auf.
Also ich werde, ich habe es halt auf der Watchliste, ich habe es noch nicht angefangen. Ich weiß nicht, ob es mich genug juckt, dass ich es jetzt unbedingt anfangen muss. Ich werde es allerspätestens zur dritten Staffel, damit ich nicht noch mehr gespoilert werde, allerspätestens dann würde ich die zweite Staffel nachholen, vielleicht aber auch in den nächsten Wochen. Ja. Dafür bin ich noch zu interessiert dran. Und ich bin auch interessiert, wie das David Fincher damit macht, wenn er das wirklich immer noch umsetzen will als Remake. Stimmt das noch, dass er ein Remake davon macht?
Ich habe keine Ahnung.
Für Netflix?
Ich habe keine Ahnung.
Das würde halt zur Netflix-Policy so ein bisschen passen.
Das würde so krass passen.
Noch mal, ja, genau, einen Knochen vorwirft. Aber ich würde auch David Fincher zutrauen, dass er mit dem Grundausgangsmaterial noch mal so einen richtigen eigenen Spin da reinkriegt. Obwohl man auf den ersten Blick denkt, also wenn man ein Ding nicht zu remaken braucht, dann Squid Game.
Ja, ja.
Eigentlich. Und bei David Fincher traue ich da einiges zu. Mal sehen.
Übrigens.
Einer der Gründe. Bitte?
In unserem Vorschau-Video, nicht Video, Podcast, haben wir vor allem über Filme gesprochen.
Mhm.
Ne?
Ja.
Aber wir haben gar nicht über Serien gesprochen.
Nee.
Und eine Season 2 zu einem Netflix-Hit kommt ja auch dieses Jahr. Und da bin ich gespannt. Und das ist One Piece.
Ach, das ist dieses Jahr. Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich mochte ja die erste Staffel überraschend. Also werde ich auf jeden Fall schauen.
Ja. Katie Sagal spielt ja jetzt die Rolle, die sich Leute gewünscht haben, dass sie Jamie Lee Curtis spielt.
Ja, ich weiß. Aber Katie Sagal ist auch super.
Ja, die ist super.
Daran soll es nicht scheitern. Aber der Grund, warum ich Squid Game Season 2 noch nicht angefangen habe, war eine andere Season 2, die ich unbedingt sehen wollte. Habe ich auch lang genug vor mir hergeschoben, weil die wurde schon letztes Jahr Woche für Woche am Ende des Jahres ausgestrahlt. Ich meine, sie ist jetzt auch erst jetzt im Januar zu Ende gewesen, also das Finale. Und deswegen habe ich wieder damit angefangen. Auch ein Grund dafür war, dass Apple TV sehr überraschend und ohne es in Deutschland zu groß anzukündigen, für ein Wochenende kostenlos war. Du konntest einfach Apple TV schauen. Und dann habe ich gerade auch so einen guten Anlass, um einen Rewatch von Shrinking zu starten, der Serie von den Ted Lasso und Scrubs-Machern, die ich dir ja jetzt schon mehrmals ans Herz gelegt habe und bei der ich nur einmal wieder mehr betonen kann, dass es das Beste mit Harrison Ford ist, seit Jahrzehnten wahrscheinlich. Es ist wahnsinnig gut geschrieben, zumindest in den Dialogen. Das ist genau das, was Harrison Ford gesagt hat. Best dialogues I ever read. Und ich finde, das merkt man wieder. Ich habe auch gemerkt bei Shrinking, man braucht schon so 2-3 Folgen, dass man ein bisschen reinkommt mehr. Ne? Sonst ist es einfach nur eine der vielen neurotischen Serien à la Gilmore Girls, bloß mit Psychotherapeuten. Ist es ja auch ein bisschen, aber es ist halt wirklich gut geschriebenen Dialogen. Und wenn du dich wirklich anfängst, dich um die Charaktere zu kümmern, nimmt es dich auch mehr mit. Und gleichzeitig, obwohl es so eine tragische Geschichte auch an vielen Stellen ist, ist es eine sehr hoffnungsvolle, ähnlich wie Ted Lasso. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Season so gut lief, warum das Angebot mit von Apple TV so clever war. Wir sind jetzt wieder in so einer Jahreszeit, wo die Gedanken ein bisschen düsterer werden, wo man ein bisschen Hoffnung braucht, ein bisschen gute Gefühle. Und deswegen habe ich gedacht, ach, Shrinking, jetzt ist mal wieder soweit. Jetzt würde ich euch gerne erzählen, ob sich die zweite Staffel lohnt oder nicht. Ich bin noch nicht so weit gekommen beim Rewatch. Ich bin noch in der ersten Staffel. Die Folgen waren doch länger, als ich in Erinnerung hatte. Die sind alle 30 Minuten und länger. Ich dachte, die sind 20 Minuten und kürzer. So nach dem Motto. Das stimmt überhaupt nicht. Und deswegen habe ich auch ein bisschen länger gebraucht. Und vor allem, ich habe es mir auch ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ich weiß ja, worauf das hinausläuft. Ich habe eher so jeden Tag eine Folge Shrinking. Eine kleine Tablette für gute Stimmung bei kaltem Wetter. So, und so habe ich das dann gehandhabt und deswegen bin ich noch nicht durch und bin noch nicht bei Staffel 2 angekommen. Bin aber nach wie vor total verliebt in Shrinking und das ist der Grund. Und ich spreche eine Empfehlung für die zweite Staffel aus, ohne sie gesehen zu haben, weil es ist Shrinking. Das muss man einfach so handhaben.
Okay, das bringt uns zu einem Trailer, zu einer weiteren Season 2, die uns dieses Jahr erwartet. Und da muss ich ja sagen, ich glaube, ich bin da der objektivste ever, weil ich habe die Games nicht gezockt. Ich kann ja die Sachen immer nur bewerten als das, was sie sind, als TV-Serie. The Last of Us hatten wir einen Podcast. Ich fand die erste Season ziemlich gut. Ich fand, sie war nicht dieses kulturelle Phänomen, was Leute daraus gemacht haben. War mir ein bisschen zu viel, zu overhyped. Es gab auch ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, das habe ich besser gesehen bei The Walking Dead. Gab es wirklich ein paar Elemente. Nicht alles, aber ein paar Momente, sage ich, ich habe genau das gesehen. Aber ein bisschen besser bei The Walking Dead. Aber ich weiß ja, dass das zweite Spiel zumindest divisive ist.
Also, das ist The Last Jedi unter den Games.
Genau, also es gibt Leute, die es lieben, es gibt Leute, die es hassen. Und ich kenne den Twist. Ich weiß noch nicht, wie ich zu ihm stehe. Ich muss ihn in irgendeiner Form umgesetzt sehen. Das ist alles, was ich dazu sage.
Ja, der Trick ist nicht das, was passiert. Ja, das ist der Twist. Der Trick ist,
auch die Perspektivenwechsel,
was das Spiel damit macht.
Ja, der Perspektivenwechsel. Und ich habe den Trailer gar nicht gesehen jetzt zur zweiten Season.
Ach so, du hast ihn gar nicht
geguckt. Von The Last of Us, ich kam noch gar nicht dazu. Aber The Last of Us Season 2 erwartet uns. Wann erwartet uns das eigentlich genau, will ich mal kurz gucken.
Ich dachte April. Ich habe jetzt es nicht dazu geschrieben.
The Last of Us Season
2. Steht am Ende vom Trailer. Ich habe das sogar gepostet. Auf Instagram. Schnell sagen. Ich glaube, es ist relativ sicher April. Ja, April und kein Datum.
Ja. Ja.
Und es ist auch nur Part 1. Also nicht der zweiten Season,
also
sondern.
Also stretchen sie das.
Sie stretchen es, aber sie stretchen es zurecht, weil das Spiel viel größer ist als das erste. Man braucht überraschend lange, um Last of Us Part 2 durchzuspielen. Also
ja,
ich kann nur empfehlen, das zu stretchen.
Abgesehen davon könnte ich mir vorstellen, mit was Part 1 endet. So.
Nee, nee. Das ist halt einer der Tricks, das passiert sehr viel früher. Als man denkt.
Ja, aber ich denke, hier werden sie stretchen aufgrund des, des Star-Appeals von.
Nee, ich kann dir das sagen. Ich habe den Trailer ja gesehen. Das ist nicht so.
Nee?
Nee, die roten Aufnahmen im Trailer, die passieren so Mitte des Spiels.
Okay.
Und dieses lange nach dem, was du denkst, der Twist ist. Ich sag ja, Last of Us Part 2 ist, das ist Subverting Expectations Prime. Und das hassen ja auch viele daran. Und projizieren da nur Agenda-Denken rein. Aber ich glaube, das ist eines der Spiele, die dieses Medium-Spiel so perfekt nutzen, um einen Perspektivwechsel zu erzwingen. Ich hab dazu, und ich spoiler das jetzt einfach, tut mir leid, dass ich es verrate, Lenny von Cinema Strikes Back, viele Grüße. Wir hatten ein bisschen hin und her geschrieben deswegen. Und er hat so schön gesagt, ganz im letzten Moment des zweiten Spiels muss man nur einen Knopf drücken. Du musst nur einen Knopf drücken. Du kannst nichts anderes tun, als diesen Knopf quasi zu drücken oder dich zu entscheiden. Und er hat hart damit gestruggelt und musste auch den Controller zur Seite legen, das zu tun, und hat noch ewig drüber nachgedacht und hat es einfach nicht gemacht erstmal, weil das fällt dir so schwer. Und das macht dieses Spiel aus. Das ist Kunst. Das ist Kunst im besten Sinne von dem, was Kunst ist. Es macht was mit uns und wir denken drüber nach und es lässt uns nicht los. Ich glaube, mich hat wirklich noch nie in meinem Leben ein Spiel so lange nachhaltig auch beschäftigt wie Last of Us Part 2. Also, dass ich wirklich Tag und Nacht drüber nachgedacht habe, was da passiert. Sowohl am Anfang, weil das, was du als Twist bezeichnest, passiert wirklich direkt am Anfang. Es ist crazy. Ich kann es nur empfehlen. Ich kann dir natürlich auch wie immer. Du bist ja mittlerweile PlayStation-Besitzer. Das kann man ja sagen, oder?
Ja.
Du hast eine PlayStation 5. Eigentlich hast du keine Ausrede mehr, die Spiele nicht zu spielen. Ich verstehe das, wenn du ein bisschen in dieser Objektivität bleiben möchtest. Aber du könntest zumindest jetzt Last of Us 1, das Remake, mal spielen. Weil das finde ich ja auch schon. Also, es gibt als Remake oder eigentlich Remaster, nicht Remake. Das ist wirklich ein Grafik-Update im Prinzip von Last of Us Part, von dem Original PlayStation 3-Spiel war das ja noch. Dann gibt's eine PlayStation 5-Version davon, sieht fantastisch aus, zeitgemäß. Es ist immer noch eine tolle Story. Und da war es ja auch schon augenfällig. Klar, in 1000 Zombie-Sachen habe ich das schon gesehen. Vor allem auch in The Walking Dead, die aber eher so parallel zueinander entstanden sind. Wie gesagt, Last of Us Part 1 ist ja noch von Anfang der 10er Jahre, ne? Also die sind also quasi die Hochphase von Walking Dead, wenn du so willst. Aber unabhängig davon sind es trotzdem so Zombie-Film-Klischees. Alles hat man schon irgendwo gesehen. Aber wie sie das als Spiel umgesetzt haben und wie sich das dann durch Entscheidungen, die du treffen musst, dann noch mehr an dich einbrennt, das war was, das war Next Level. Und das war vor allem auch ein Part 2 dann Next Level. Wie gesagt, manchmal kannst du nur einen Knopf drücken, du kannst gar nichts anderes machen. Aber es macht so viel mit dir, dass du selber diesen Knopf drückst. Das ist einfach.
Guck mal, zum Beispiel, ich liebe das ja, der Twist, auf den ich anspreche, selbst der erinnert mich an etwas, was bei The Walking Dead passiert, so ein wenig, weißt du? Nur wem es passiert, ist ein bisschen anders, ja?
Ja.
Aber was mich ein wenig an der Serie gestört hat, was ich aber gehört habe, was in den Spielen besser ist, ist, dass du immer on edge bist. Dass du nie weißt, bist du gerade sicher, bist du nicht sicher. Und das war mir in der Serie leider für das hohe Budget und diese Pilzzombies sahen super aus, ja. Aber von denen gab es viel zu wenig.
Ja.
Also, das hat mich gestört. Und selbst wenn sie nicht immer angreifen, aber sie sollten irgendwo im Frame sein, irgendwo im Hintergrund. Mhm. Und das war etwas, wo ich fand, The Walking Dead hat das nie vernachlässigt. Und zwar, wann immer man in irgendeine Bude gegangen ist. Es war sowas Simples. Das hat einfach zu dieser Welt dazugehört. Und ich finde es geil, wenn eine Welt sich so organisch anfühlt, dass sie eigene Regeln hat. Wenn Rick oder Co. irgendwo reingehen, wo sie vorher nicht waren, dann gibt's erstmal den Building Sweep. Weißt du, jeder Raum für Raum, clear, clear, clear. Und das hat für mich Sinn gemacht. Und wenn ich dann sehe, wie Ellie und Joel irgendwo reingehen, und es ist so, als hätten sie das Drehbuch gelesen und sie wissen, da ist ja kein Pilzzombie. Das hat mich mega gestört. Weißt du, das heißt, ich wusste, wann immer es eine charmante Szene geben wird, wusste ich, die wird jetzt charmant und die wird nicht unterbrochen durch eine Bedrohung. Und The Walking Dead war genau die Serie, die das mit dir gemacht hat. Sie gibt dir eine schöne Szene und auf einmal passiert etwas Fürchterliches. So, das kann zumindest passieren. Und du bist der festen Überzeugung, jetzt kann gleich einer unserer Crew sterben. Jetzt kann gleich irgendwas Schlimmes passieren. Und die Welt ist so etabliert, dass du das fühlst und weißt, diese Leute ruhen nicht. Diese Leute schlafen mit einem offenen Auge. Und bei Ellie und bei Joel war es, die Gefahr war da, wenn das Drehbuch sagt, die Gefahr ist da. Und das hat mich ein bisschen gestört.
Das ist ein guter Punkt, das ist ein sehr guter Punkt, weil einer meiner Lieblingsmomente in den Spielen war der Giraffenmoment zum Beispiel. Und der Giraffenmoment ist ein gruseliger Moment, erstmal. Du denkst die ganze Zeit, was für eine Bedrohung ist hier. Und du bist on the edge, und zwar minutenlang. Und dann kapierst du erst, dass es einer der schönsten Momente des ganzen Spiels ist. Und das ist diese extreme Achterbahnfahrt der Gefühle, kriegt das Spiel halt viel krasser hin als die Serie. Deswegen bei aller Liebe für die Serie, so toll ich sie umgesetzt finde, das Spiel ist halt eine 10 von 10 für mich und die Serie ist eine 8 von 10 oder so.
Fair, und das ist fair. Okay. Also, Leute, es klingt halt auch so, als würde ich auf die Serie einprügeln. Ich mochte die extrem gerne.
Ja, eben.
Ich finde nur, ich habe da ein größeres Herz für The Walking Dead und selbst die Giraffenszene, weißt du, die hat mich krass daran erinnert. Es gibt eine ähnliche Szene bei The Walking Dead, aber wo noch, um den DJ Kelly zu machen, another one, etwas raufgedrückt wird. Was ich damit meine ist, ein Charakter verschwindet, ja, ist ganz traurig, Leute suchen ihn, ja. Zwei Hauptfiguren, Rick und Shane, ist noch relativ früh in der Serie, gehen mit Carl, um zu suchen. Carl bleibt stehen und du denkst, es ist was Schlimmes, aber er sieht ein Reh. Und er freut sich, weil es ein kleiner Junge, der ein Reh sieht. Und Shane und Rick genießen es, dem kleinen Jungen mal zuzusehen, so einen unschuldigen Moment zu haben. Und er will das Reh streicheln. Zack, du hörst einen Schuss und Carl fällt ohnmächtig um. Warum? Weil wenn da ein Reh draußen ist, sind da Leute, die das jagen, weil die brauchen ja irgendwas zu essen. Das heißt, auf Carl wurde nicht bewusst geschossen, aber es hat ja einen Grund gehabt, dass das Reh so weit nach vorne schon gehetzt wurde, weil da ein Jäger war. Und ich, um Gottes Willen, du hast mir diesen süßen Moment gegeben, nur um mir dann wieder in die Eier zu treten.
Ja, ich erinnere mich.
Weißt du, das sind so diese Sachen, die meine Lieblings zwei Folgen von The Last of Us, der Serie, war der Pilot. Den fand ich richtig geil, weil ich fand es geil, wie diese Charakterzeichnung von Joel war, Apokalypse.
Und, lass mich raten, die zweite Folge ist natürlich die Flashback-Folge mit dem Paar.
Nein.
Nicht? Das ist meine Lieblingsfolge.
Ich fand die ehrlich gesagt überbewertet, weil ich fand es ganz komisch, dass die wichtigsten Aspekte von deren Beziehung wurden fast geskippt. Also die lernen sich kennen und 5 Sekunden später sind sie im Bett und ich, what?
Aber ich fand, dieses auch so ein sehr ehrlicher Moment, wie sie zum ersten Mal
zusammen. Nee, sind. Fand ich gar nicht, weil der eine lebt davon, mega sicher zu sein und niemanden reinzulassen und der andere ist wie so ein Verschwörungstheoretiker und waffennah und dann, okay, lass poppen. Ich so, what? Später, wenn die dann älter sind, ist das tatsächlich emotional und dann kaufst du es denen ab. Aber ich so, wie habt ihr beide euch jetzt verguckt?
Aber um kurz zu erklären, warum das meine Lieblingsfolge ist, ich finde sie erreicht mich emotional sehr gut und vor allem, sie hat fast nichts mit dem Spiel zu tun. Die kommt nicht im Spiel vor, es wird nur angedeutet, dass es eine Beziehung gab und selbst da sind die Charaktere so ein bisschen anders gezeichnet, also komplett anders gezeichnet, stehen auch komplett anders zueinander am Ende ihrer Beziehung. Und das fand ich so cool, weil es hat sich emanzipiert vom Spiel. Das war nichts, was ich schon gespielt habe, in besser. Während alles andere, in fast alles andere in der Last of Us-Serie ich schon gespielt habe, aber in besser.
Also meine Lieblingsepisode sonst war die, wo Ellie da in dieser Gemeinschaft ist und die dort eigentlich Menschenfleisch essen. Die fand ich super. Es gab etwas Ähnliches bei The Walking Dead. Und ich muss sagen, hier haben wir zwei Extreme, wie man so eine Story erzählt. Beide sind ganz toll. Das Besondere bei The Last of Us war, bestimmte Leute wussten, was du isst. Bestimmte wussten es nicht.
Das war ein guter Twist, ja.
Das fand ich geil. Bei The Walking Dead fand ich das geil, dass die haben, da haben die auch Subverting Expectations gemacht. Und zwar gab es diesen Plot ganz anders in den Comics. Und die lassen die Episode davor mit so einem Happy Ending ausklingen. So, welcome to the safe zone. Und ich so, Terminus? Das kenne ich gar nicht. Ich so, ach so, dann ist in der Serienversion halt Alexandria Terminus. Das, weißt du, das haben die mit Comiclesern wie mir gemacht. Ich so, okay, deren Version von Alexandria ist Terminus. Und dann kommen Rick und Co. an und auf einmal landen die auf einer Schlachtbank. Und ich, um Gottes Willen. Und dann habe ich mich daran erinnert, stimmt, es gab ja Kannibalen, die irgendwo im Wald waren bei The Walking Dead in den Comics. Aber hier ist es viel heftiger. Die haben eine Schlachtbank und Fiebergongs. Oh Gott. Und also das war für mich somit die unangenehmste Szene der gesamten The Walking Dead Serie und auch die Szene, mit der ich Sebastian zurück zur Serie gebracht habe. Ich habe ihm gezeigt, wie Rick reagiert, wenn er auf der Schlachtbank ist. Und ey, ich habe Sebastian einfach nur aus dem Zimmer rufen und ja! Und
ja. Es gibt noch eine Sache, die ich noch zum Trailer sagen will. Und zwar sieht man jetzt zum ersten Mal richtig Abby, eine sehr wichtige Hauptfigur für die zweite Staffel. Und ironischerweise ist Abby so gecastet, dass sie mehr aussieht wie Ellie aus den Spielen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, passt aber vielleicht auch ein bisschen zur Message des Spiels beziehungsweise der Serie. Ich bin gespannt. Da bin ich gespannt. Abby habe ich es ist halt das Problem bei einem visuellen Medium, das in ein visuelles Medium transferiert wird. Ähnlich wie von Animation in Live-Action oder umgekehrt. Du hast halt schon so eine gewisse Vorbildung. Und das ist eine Mauer, die du selber erstmal einreißen musst, die nicht so leicht einzureißen ist. Und in dem Fall ist es aber fast unglücklich, wenn der Hauptkritikpunkt bei wie heißt sie noch mal? Wie heißt noch mal die Darstellerin?
Bella Ramsey.
Bella Ramsey sieht halt gar nicht aus wie Ellie. Und jetzt sieht aber die Abby aus wie Ellie. Und das ist halt ein bisschen komisch. Das war, wie gesagt, das war einer der Hauptkritikpunkte. Und jetzt geht man so full circle gefühlt. Das ist merkwürdig, aber ich denke, ich bin gespannt. Und ja, jetzt nach dem Trailer auch wirklich wieder Lust auf Last of Us. Auch weil visuell, also schaut dir mal den Trailer an, visuell sehr stark. So wie auch stärker als die erste Staffel, finde ich, von den Bildern, die sie uns liefern. Und so ähnlich war das Spiel ja auch, visuell unglaublich stark. So, deswegen, große Freude darauf. Etwas, was visuell sehr herausfordernd war, Ende der 90er und in den Jahren darauf bei den Fortsetzungen, wurde durch Teil 4 ja eher beliebig. Und jetzt soll ja ein Teil 5 kommen.
Das hast du doch sehr diplomatisch formuliert, würde ich sagen. Aber erzähl weiter, Entschuldigung.
Nee, erzähl du weiter. Ich wollte es überleiten, dass du was dazu sagen kannst.
Ja, also ich glaube, dass das, worüber wir jetzt reden, nichts als heiße Luft ist. Muss ich dazu sagen?
Ich glaube auch nicht so richtig dran.
Also Will Smith, keep my wife's name out your fucking mouth. hat er sich verdient, dass ich jetzt mein Leben lang darüber Witze mache.
Mhm.
Viele wissen es, das ist mittlerweile so eins der, das ist so ein bekanntes Trivia-Fakt, wie weißt du, dass Aragorn sich den Fuß gebrochen hat, als er gegen
den Zeh, aber ja.
Den Zeh, ja. Das Teil des Fußes. auf jeden Fall, Will Smith sollte ursprünglich die Rolle des Neos spielen in Matrix, hat aber abgesagt für das Meisterwerk, das kontemporäre Meisterwerk Wild Wild West, hat immer einen ziemlich geilen Song von Drew Hill ins Leben gerufen. Und jetzt hat er eine kryptische Message rausgehauen auf Instagram. Wir wissen ja, ein Matrix 5 ist in Produktion. Das ist Fakt. Das, die Nachricht hat uns letztes Jahr erreicht. Warum das passiert, ja, weiß niemand. Aber, also, ja klar, Geld, aber sonst niemand. So, weil Matrix 4 war ja schon so gut, dass ich in meinem Kopf mir dachte, wenn Marco mir diesen Film als gut verkaufen will, beende ich diese Podcast-Beziehung nach einem halben Jahr. So. So weit war ich. Ich weiß nicht, dass ich dich angerufen habe und gesagt, Marco, ich weiß, du willst nicht immer vorreden, aber ich habe gerade den beschissensten Film des Jahres gesehen. Ich bin wütend, ich bin entkräftet. Das war die größte Müllkacke, die ich je sehen musste. Bitte sag mir, dass du das nicht mochtest. Yves, ich nehme dir komplett den Wind aus den Segeln. 100% gebe ich dir recht. Ich so... Okay, okay. Dieses Gespräch hatten wir. Ich saß im Auto im Stau vom Kino zurück ins Podcast-Studio. Ja, auf jeden Fall, er hat eine kryptische Nachricht gepostet, wo quasi Matrix 1 zitiert wird, dass wenn Neo vom Bildschirm einschläft und dann steht da sowas wie Neo, folge dem weißen Hasen, die Matrix hat dich und so weiter und so fort. Und da steht, hey Will, dir wurde damals die Rolle angeboten des Neos, aber du hast abgelehnt für Wild Wild West. Doch die Matrix hat dich immer noch. Irgendwie sowas. Vielleicht paraphrasiere ich jetzt, aber im Großen und Ganzen ist das der Text, der da steht. Und ja, ich gehe davon aus, dass das ein Super Bowl-Gag ist. Ich gehe davon aus, dass wir Will Smith in...
Ach so! Ja, okay, das gibt Sinn.
Ich gehe davon aus, dass wir Will Smith sehr bald sehen, als was wäre, wenn Neo in irgendeiner Super Bowl Werbung.
Ja. Und, okay, das macht mehr Sinn. Ja,
das ist Figur, ne? Und das ist das, was ich meinte mit heißer Luft.
Ah, okay, ich bin beruhigt ein bisschen.
Also ich glaube nicht, dass das passiert. Wenn das passiert, well, fuck. Aber ich glaube, dass das ein Super Bowl Gag ist. Mehr nicht.
Das ergibt sehr viel mehr Sinn. Also Will Smiths Stern hat ja unter dem keep the name of my wife out of your
mouth. Keep my wife's name out your fucking mouth.
Das war sehr das war überraschend authentisch.
Ja, gerade das Schreien, oder?
Ja, gerade das. Das Ding ist, au, Yves, was rum? Warum? Also ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass Warner Brothers sich jetzt sagt, okay, wir versuchen jetzt mal einen Restart des Multimillionen-Franchises, das schon in Teil 4 nicht so viel eingespielt hat, wie wir gehofft haben.
Was heißt nicht so viel? Der ist radikal gefloppt.
Ist der gefloppt?
Der ist hart gefloppt.
Ich dachte, der hätte sein Budget wieder eingespielt.
Warte, das...
Weil der war ja nicht so super teuer. Ah, dann war der teuer.
Also.
Das schauen wir nach. Matrix also, Resurrection.
Ja, Budget 190 Millionen, Box Office 159 Millionen.
Oh shit, ich wusste das nicht.
Das war ein fetter Flop.
Das Ach war, du mein lieber Gott.
Der ist radikal gefloppt, der ist nicht irgendwie.
Da macht ein fünfter Teil jetzt schon überhaupt gar keinen Sinn mehr.
Ja, aber ein fünfter Teil soll trotzdem kommen. Also das ist Fakt.
Ja, nee, das ist nicht Fakt, das ist ein man überlegt das Gerücht. Und das ist nicht dasselbe. So, und
es wirkte jetzt ein bisschen mehr in Stein gemeißelt. In April 2024, it was announced that Warner Brothers was developing a new installment in the franchise with, und das ist interessant, Drew Goddard attached to write and direct.
Wann haben sie das announced?
Letztes Jahr.
Letztes Jahr?
Letztes Jahr. Ich habe sogar ein Video zu gemacht. Oh, und nein. Das ist Drew Goddard. Das ist der Typ von Cabin in the Woods und Daredevil.
Oh nein.
Ja.
Ja, das sind immer die Art von Meldungen, die ich immer nicht wach haben will.
Ja, ich habe hier meine Hausaufgaben gemacht.
Aber so im Development ist ja wieder so dieses, das heißt ja erstmal nichts.
Ja,
das,
aber das ich weiß, ja
dauernd dass in Hollywood. Das
sie, aber allem. Allein ein Regisseur und Drehbuchautor zu beauftragen, schon zu skripten, bedeutet schon sehr viel Geld rauszuwerfen.
Ja, so viel ist es ja nicht mal, was man dafür bezahlen muss in Hollywood-Verhältnissen. Das Ding ist, ich glaube auch, wir haben ja sehr viel mehr dieser Announcements, an was man gerade arbeitet, ist ja in den letzten Jahren so gefühlt mehr geworden als früher. Früher waren das nur Gerüchteküche oder das findest du dann als IMDb-Fact zu jedem Film, wer wann was sich ausgedacht hat und ob das dann ein Projekt versandet ist oder nicht. Gefühlt ist das in den letzten 10, 15 Jahren mehr geworden. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil man das den Aktionären ja immer sagen muss oder den Investoren.
Das ist Lucasfilm.
Ja zufriedenstellen und muss ihnen sagen, woran man gerade arbeitet, damit sie die Dollarzeichen in den Augen sehen, was in den nächsten Jahren dann doch noch Geld einspielen könnte. Und deswegen auch Disney. Also so viele Sachen, die sie angekündigt haben, gar nicht umsetzen, wurden ja angekündigt auf diesen Investoren-Panels, die ja jetzt mittlerweile sogar live gestreamt werden, damit wir das sehen können.
Also, wenn es um Lucasfilm geht, glaube ich, dass kein Film kommt, außer vielleicht Mando und Grogu, der ja im Kasten sein soll. Aber hier eine Liste von Projekten, die Disney Star Wars angekündigt hat, die noch nicht gekommen sind. Patty Jenkins, Rogue Squadron.
Ja.
Ein unbenannter Taika Waititi-Film. Mhm. Ein Rey Skywalker Palpatine-Film. Eine Rian Johnson-Trilogie, übrigens angekündigt 2017. Das sind mittlerweile fast 10 Jahre her. Das wird so krass nie passieren.
Ja, aber dazu hat ja Kathleen Kennedy ein Update gegeben und hat gesagt, wir warten darauf, dass er mit Knives Out fertig ist.
Ja, ich
warte,
dass er
jemals mit Knives Out fertig
ist. Ja, dann James Mangold. Mit die Anfänge der Macht. Ich wette nach Indiana Jones 5 ist das auch tot.
Er hat neulich noch mal drüber geredet, tatsächlich.
Ja, aber die reden ja eh ab und zu so in einem Jahr Abstand wieder mit. Ich habe einen Punkt und ein Semikolon geschrieben. D.B. and Weiss hat ein eigenes Star-Wars-Projekt.
Ja, aber die sind schon lange raus.
Die sind da raus. Ja, ich sag nur, was alles angekündigt wurde.
Ach so.
Und nie passiert ist.
Ach so, ich dachte, was jetzt noch on hold ist. Okay.
Kevin Feige aus irgendeinem Grund hatte mal ein eigenes Projekt, zumindest in Ideenform oder sonst was. Aber die können halt nie die Fresse halten und sagen dann, eventuell. Und ja, was gab's noch?
Ich kann noch zwei Sachen sagen, die nicht offiziell angekündigt worden sind.
Das Krümelmonster aus der Sesamstraße wollte auch einen Star Wars Film drehen.
Es gibt noch zwei Filme, die mir einfallen, die nicht angekündigt worden sind, bei denen jeder weiß, dass sie geben sollte und sie wurden zu Serien. Das ist
Boba Fett
und Boba Fett.
Ja, Boba Fett und Obi-Wan, stimmt. Das waren ja früher diese Star Wars Story Dinger. Also ich glaube, die Liste ist sogar noch länger als alles, was ich gerade aufgezählt habe. Das ist nur gerade von meinem aus meinem Kopf rezitiert. Ich wette, wenn ich das jetzt googeln würde mit Unpublished Star Wars Project, da sind die echt die Kings drin. Ja. Und das ist ja etwas, was ich mal in einem Video thematisiert habe. Ich habe mal thematisiert das Problem mit Star Wars, über das niemand spricht. Und das ist die Kommunikation nach außen. Also, dass sie immer wieder schon was announcen. So, ich würde das, wenn ich Kathleen Kennedy wäre, würde ich einen Scheiß announcen.
Aber sie muss es für den Investoren
machen. Sie muss es, aber da glaubt doch keiner mehr dran. Niemand glaubt doch mehr an so eine Scheiße. Ich glaube auch nicht, dass dieser Ray-Film kommt.
Stand jetzt ist er ja wieder on hold angeblich.
Also, deswegen. Der wurde Anfang letzten Jahres announced und war 4 Monate später schon on hold.
Oh Gott.
So, also.
Aber lass uns
fragen, das mal als Überleitung nutzen. Böse Zungen würden behaupten, dass Daisy Ridley einfach eine Marketinggage gekriegt hat, auf eine Bühne zu kommen, damit sie so tun für die Investoren, als hätten sie was.
Na, Quatsch.
Das ist ja aber dich dürfte etwas freuen.
Ich
Ahsoka kriegt eine Season 2.
Ja, aber das ist ja schon länger bekannt.
Ja, aber mit The Hound aus Game of Thrones, der Ray Stevenson.
Ach so, ja, weil er jetzt, Ray Stevenson ersetzt, der leider verstorben ist. Passt sogar, glaube ich, ganz gut als Casting wahrscheinlich. Mal gucken. Ich war ja ein bisschen enttäuscht von The Hound in Gladiator 2. Also da saß ich ja, der hat da mitgespielt und ich dachte die ganze Zeit, ist er das? Ist er das? Und dann gucke ich in die Credits und ja, ist es. Er war die rechte Hand der Kaiser. Er war einer der, ich glaube, der Anführer der Prätorianer sogar oder so. Man erkennt ihn halt kaum wieder und sie haben ihm kaum Zeilen gegeben. Also du hast es noch nicht mal rausgehört, das erste. Also es ist halt fast schon Statist. Peinlich, wie sie ihn da verbrannt haben. Weil The Hound, also da kann man so viel mehr machen. Naja, lass uns jetzt mal als Überleitung benutzen. Erinnerst du dich an ein Projekt, das on hold ist, zu Superman? Nicht The Death of Superman Lives. Ich meine natürlich den J.J. Abrams Superman.
Gott sei Dank kommt er nicht.
Ja, der kommt nicht und es wird jetzt auch nicht mehr passen, jetzt wo James Gunn übernommen hat. Aber das war ja wirklich, es hat ja nicht mal mehr gepasst, als sie Henry Cavill zurückgeholt haben, dass da parallel immer noch ein anderes Superman-Projekt
war. Das war aber auch ein Skript von Ta-Nehisi Coates.
Ja.
Ein Typ, der einen Comic gemacht hat, in dem Barack Obama Superman ist. Quasi.
Quasi.
Und nein. Okay. Einfach ja, nein. Gehört. So, einfach fucking okay. Nein. So.
Er ist auf jeden Fall ein sehr umstrittener Autor, das kann man festhalten. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob das was geworden wäre. Michael B. Jordan war ja rumored, der nächste Superman dann zu werden. Das ist alles weg. Aber unabhängig davon, fuck it, wir sind jetzt bei Superman, der mal Superman Legacy hieß, von James Gunn, an dem er ja schon gearbeitet hat, bevor er Chef bei DC wurde. Das vergessen viele. Da war Henry Cavill offiziell schon lange raus und man hat James Gunn beauftragt, ein Drehbuch zu schreiben. Und dann hat er damit angefangen und dann haben sie Henry Cavill zurückgeholt und dann haben sie Henry Cavill eigentlich die anderen schon wieder, also die haben ja mit ihm hin und her gespielt, dann hat ihn James Gunn wahrscheinlich endgültig gefeuert. Wir wissen nicht, was in diesem Meetingraum wirklich passiert ist. Seitdem ist James Gunn bei Snyder-Fans der verhassteste Mensch auf der Welt, während er selber immer noch mit Snyder befreundet ist und ihn sogar um Rat bittet bei den Superman-Filmen. Es ist so albern. Also, naja, müsste Snyder mal seine Snyder-Army zurückrufen. Unabhängig davon, wir haben ja in der Jahresvorschau dann ein bisschen drüber geredet, die wir ja Mitte Dezember aufgenommen haben. Wir haben sie aufgenommen, bevor der Trailer da war. Und wir haben da revealed, dass wir beide das Angebot hatten, den Trailer früher zu sehen und eine Live-Pressekonferenz zu sehen, bei der wir auch unsere Fragen einreichen können und die mit Glück gestellt werden. Du hast es aber zeitlich nicht hingekriegt und ich habe es zeitlich irgendwie geschafft, abends da zu sitzen und ein paar Fragen abzugeben und mir das anzuschauen. Und ich habe dir danach davon vorgeschwärmt, wie toll ich diesen Teaser finde. Weißt du noch? Also das habe ich ja noch nicht mal im Podcast besprochen, weil das war zu spät, aber ich habe es ja dir privat gesagt. Und ich glaube, ich fühlte mich ein bisschen bestätigt danach. Nachdem
als du mein Video gesehen hast?
Als ich dein Video gesehen habe, du hast mir es schon vorher, glaube ich, sogar schon gesagt, also vor deinem Video, dass du es gut findest. Und es hat mich sehr gefreut, dass wir da auf einer Linie mal wieder sind.
Ja, ja, voll. Also ich muss dazu sagen, ich war ja selber mal bei einem Roundtable mit James Gunn. Der war aber wesentlich besser. Ich konnte da mit ihm hin und her auch ein paar Bälle zuwerfen. Zwar gab es dann auch andere Redakteure dazwischen. Wir hatten sogar ein Snippet davon in unserem Suicide Squad Podcast, meine ich. Wo wir harmlos gesagt haben, mit James Gunn als Gast. Und,
in unserem ersten Podcast.
Stimmt. Und ich bin Fan von James Gunn, sind wir ja beide. Ich war mir nicht sicher, ob er das kann, Superman zu machen, weil das ist nicht seine Art von Film. Zumindest, wenn du dir seine ganze Filmografie anguckst. Es sind die Underdogs, es sind die mit einer schmutzigen Weste, die trotzdem Herz aus Gold haben und so weiter und so fort. Superman ist nicht vulgär, Superman ist optimistisch, patriotisch, oldschool, heldenhaft, so, können die das überhaupt? Der Trailer sagt mir fucking ja. Der Trailer sagt mir absolut. Und also es gibt so zwei Momente, die ich total liebe an dem Trailer. Das sind die besten Momente des Trailers für mich. Das eine ist, während irgendetwas Großes explodiert und was weiß ich was, ist der Fokus darauf, dass Superman ein kleines Mädchen rettet. Mhm. Weil Superman schmeißt sich da rein, um Leute zu retten. Und nicht wie bei Zack Snyder, schlägt sich mit einem anderen Gott durch alles, während links und rechts überall Zivilisten sterben. So, das ist nicht Superman für mich. Und das andere war, wie Clark Kent dargestellt wird, wenn er einfach durch Metropolis läuft, dass sie ihn erstens so inszenieren, dass er ausschaut, als wäre er größer als jeder, was er ja irgendwo ist, weil er ein Gott ist, der unter Menschen wandelt. Und gleichzeitig er aber von jedem angerempelt wird, weil er so unscheinbar ist und wirklich als Clark durch die Gegend watschelt. Das gefällt mir. Ich habe ein paar, ich habe ein bisschen Skepsis.
Ja. Ich finde, sie haben in diesen Momenten sogar hingekriegt, dass er anders aussieht.
Ja, voll, voll, auch mit, oder, der Frisur.
Also ich würde ihn auch nicht wiedererkennen.
Ich habe eine Skepsis und James Gunn macht halt immer Ensemble-Filme. Und ich bin kein Fan davon, dass jetzt schon so viele Charaktere drin sind. Also, dass jetzt sowas wie Hawkgirl drin ist und einer der Lanterns, gespielt von Nathan Fillion, der zwar genau so beschissenen Haarschnitt hat wie die Comicvorlage. Das brauche ich nicht. Mir reicht Lex, Lois und Clark. Klar, Perry White und Jimmy Olsen, ja, gerne. Und Krypto finde ich witzig. Das war klar, dass er Krypto reinholt, weil er muss Tierchen drin haben. Ja. So. Aber ich, das war damals schon die Sünde von Zack Snyder in Batman wie Superman, auch noch Lex drin zu haben, auch noch Wonder Woman, obwohl Wonder Woman mega geil war in dem Film, und das ist auf allen Ebenen war sie geil, und Doomsday war drin, Aquaman war kurz drin, was war da nicht alles drin? Also es war ja irgendwie ein Film mit allem.
Und okay, kann ich mal was sagen?
Ja, klar.
Ich finde trotzdem auch, dass Dawn of Justice einen großen Vorteil hatte. Sie haben nicht nochmal die Batman-Origin-Story erzählt. Ja, sie haben
sie trotzdem
den kurzen Flashback drin.
Ja.
Und das soll reichen. Und mittlerweile könnte man einen Batman-Film auch ohne das machen. Und das sagt ja auch James Gunn, dass der DCU-Batman keine Origin-Story bekommen wird.
Hat ja Matt Reeves auch nicht.
Stimmt, Matt Reeves hat es auch ausgelassen eigentlich.
Du spürst es. Matt Reeves hat das gemacht, was das MCU machen wollte. Und zwar hat es Batman gegeben ohne Origin-Story. Aber es hat funktioniert. Weil wir spüren den Verlust der Waynes.
Ja, richtig. Aber was ich sagen will ist, dass er hat Superman, also den Man of Steel, hat Zack Snyder ein bisschen in eine existierende Welt geschmissen. Und das war erstmal cool. Und dann hat er das Problem gehabt, dass er wirklich angefangen hat, trotzdem für jeden Origin-Story zu erzählen. Mhm. Also selbst für Aquaman und so weiter, erstmal nur als Cameo, aber spätestens mit Justice League, und wir kennen ja den Snyder-Cut, das ist ja gefühlt eine Origin-Story nach der anderen. So, auch wenn Abkürzungen genommen werden, aber es ist so. Und das zieht den Film halt auf 4 Stunden Länge. Und das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht mal als Miniserie so richtig gut. Und was da James Gunn macht, er belässt es bei dem etablierten Universum. Und das finde ich schon wieder ganz cool, weil das hat er auch bei Suicide Squad im Prinzip so gemacht, bei The Suicide Squad. Und ist ein guter Ansatz. Und jetzt, wie du gesagt hast, dieser Fokus auf Clark Kent, Lois und Lex. Das ist ein sehr schöner Punkt, dass du es ansprichst, weil genau das war auch Thema bei diesem Panel. Da hat ihn jemand darauf angesprochen, inwiefern das eine Veränderung für ihn ist, weil Guardians of the Galaxy ist halt ein Ensemblefilm, The Suicide Squad ist ein Ensemblefilm, das sind seine Stärken. Und jetzt hat er auf einmal einen Single-Protagonist-Film. So, inwiefern ist das für ihn anders? Und er hat gesagt, er sieht den Film gar nicht als Single-Protagonist-Film. Für ihn ist es ein Film über eine Dreiecksbeziehung zwischen Clark, Lois und Lex. Mhm. Das ist sein absoluter Fokus darauf und das ist ja auch seine Stärke. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen beruhigt. Weil er sagt ja auch, er will nicht noch mal eine Superman-Origin-Story erzählen, das wird nicht passieren. Und uns dann so reinzuschmeißen, er vergleicht es immer wieder mit dem All-Star-Superman aus den Comics, finde ich den richtigen Ansatz. Und das beruhigt mich. Und der Film, weißt du, mir am Trailer am besten gefallen hat, meine zwei Sachen. Ich sag auch mal zwei Sachen. Das eine ist Krypto. Als Hunde-Fan und Besitzer, ich bin da total abgeholt. Ich verstehe es, warum man das gemacht hat. Ich finde, es war einfach ein super herzlicher Moment. Und wo der Trailer mich immer kriegt, und ich habe ihn jetzt sehr oft gesehen, ist der Moment, in dem dieses unglaublich cooles Superman-Theme von John Williams, hier neu interpretiert von John Murphy, seinem Stammkomponisten, wechselt in diesem Chorus, dass die Leute Superman, Superman, Superman singen. Mhm. Und das ist so geil. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Das ist Superman. Wie du sagst, das Symbol der Hoffnung. Er ist eben nicht ein deprimierter Typ, der mit Lois in der Badewanne Sex hat. Das mag für Man of Steel, oder in dem Fall war es, glaube ich, Dawn of Justice, also Batman wie Superman, funktionieren. Das will ich dem gar nicht absprechen. Aber das ist eigentlich nicht Superman. Das ist nicht der Grund, warum Superman so eine Ikone ist. Mhm. Das ist eine interessante Interpretation von Superman. Aber das hier ist
Superman. Es war ein Superman. Versuch, aus Superman Batman Begins zu machen, weil jeder hat probiert, Batman Begins nachzumachen. Selbst The Amazing Spider-Man ist ein bisschen Batman Begins. Ja. Ja. Und Tarzan ist Batman Begins. Mhm. Und das Robocop Remake ist Batman Begins. Also, es hat ja nach Batman Begins jeder einfach gesagt, lass uns alles Batman Begins machen, die, ohne zu verstehen, was Christopher Nolan so krass gemacht hat mit Batman. Aber ja, was ich interessant finde, sehr interessant sogar. Mein Lieblings-Lex aller Zeiten ist Michael Rosenbaum aus Smallville.
Ja.
Der, selbst wenn man die Serie im Gesamten nicht mag, seine Lex-Szenen, man kann sich allein da eine Compilation reinziehen auf YouTube, ist der Wahnsinn. Mhm. Okay? Und Michael Rosenbaum ist ein sehr guter Freund von James Gunn.
Ich wollte es gerade sagen, ne? James Gunn hätte ihn wahrscheinlich besetzt, wenn er jünger wäre.
Ja, nee, und der hat halt auch, nee, hat es nur nicht gemacht wegen Kontinuitätssachen. Der hat auch mit ihm drüber geredet, so. Weil sonst würden ja Leute sagen, ja, das ist aber in dem Universum aus Smallville.
Ja, ja.
Aber, was ich ganz spannend, er war ja auch im Podcast von Michael Rosenbaum, den ich sehr gerne höre, übrigens. Das ist ein cooler Podcast. Und das Coole ist, Lex Firma heißt in den Comics immer und in den Richard Donner Filmen und in, oh, Marco, du bist weg.
Ja, mein Handy ist akku leer jetzt.
Ach so.
Aber du hörst mich ja trotzdem.
Ist ja. Oder in Die Abenteuer von Lois und Clark mit Dean Cain heißt LexCorp. Ja. Nur eine kleine, feine Serie namens Smallville hat daraus LuthorCorp gemacht. Ach, weil Lionel Luthor das Ganze leitet. Ein Charakter, der ja für Smallville erfunden wurde. Und ich fand's cool, dass hier ein bisschen Smallville-Liebe gezeigt wird und ein ganz großes Close-Up ist auf LuthorCorp.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, gut, ich bin mega nerdig, wenn es um Superman und Batman geht.
Da stand also, nicht LexCorp.
Da steht nicht LexCorp, da steht LuthorCorp. Ah. Also, wenn du mir einen Trailer zeigst zu 4 Comic-Properties, wirst du wissen, ich werde abnerden und kleine Sachen erkennen. Mhm. Superman, Batman, Spider-Man und X-Men.
Dafür ist mir was anderes aufgefallen, weil wir hatten ja auch in so vielen James Gunn-Podcasts mittlerweile, hatten wir auch das Thema, dass er eine sehr viel intelligentere Bildsprache benutzt, als man denkt.
Mhm.
Und im Trailer siehst du das an einer Stelle zu Lex ganz gut. Er steht an einem Fenster. Ich glaube, es ist sogar ein orangener Himmel, also so Dawn oder Sunset. Und er sieht raus und sieht, dass Superman irgendwas macht, ne? Und Superman fliegt irgendwo hin und schießt durch das Bild und du siehst Luthor nur von hinten, du siehst nur seinen Hinterkopf und er schießt ihm in den Kopf wie eine Kugel und geht einmal durch. Dann dreht sich Luthor um und geht in Richtung Kamera. Ich liebe diesen Shot. Wie geil das ist, weil genau das ist ihre Beziehung. Der ist die ganze Zeit in seinem Kopf und es ist für ihn natürlich mehr ein Mental Battle als alles andere, weil dieses Fliegen, was ein Superman sehen, das kann er ja nicht. Lex Luthor ist ihm körperlich unterlegen. Für ihn ist es ein Kampf der Wits. Und dass er ihm so in seinem Kopf feststeckt, Superman und die Idee davon, das fand ich einfach ein krasses Bild. Und du siehst es nur für 2 Sekunden.
Ja, meine Lieblings-Lex-Motivation gab es halt auch in Smallville, wenn er irgendwann wirklich komplett evil ist. Er fängt ja nicht mal als evil an. Spricht er darüber und er weiß dann, dass Clark Superman ist. Mhm. Und sagt, du hattest all diese Fähigkeiten. Und dann sagt Clark zu ihm, und das hat dich immer gekillt, oder? Und dann sagt er, nein, was mich gekillt hat, war, dass du sie hattest und sie nicht wolltest. Weil so tickt der. Wenn er sie hätte, hätte er sie benutzt, um wirklich Gott zu spielen. Das ist das, was ihn unterscheidet. Aber es liegt daran, dass er sowas wie Lionel als Vater hatte. Und Clark hatte die Kents, Jonathan und Martha. Und das sind halt seine Eltern. Klar, seine biologischen Eltern sind Jor-El und Kara. Aber er hat die Erziehung der Kents genossen. Deswegen ist er so, wie er ist.
Mhm. Ja.
Ja, dann würde
ich sagen, wir freuen uns beide drauf.
Ja, voll. Also ohne Frage, ich habe ja auch ein Video gemacht, wo ich grinse wie ein Fünfjähriger. Also ich habe wirklich Gänsehaut und feuchte Augen gekriegt. So wichtig ist mir Superman. Ich empfehle jedem da draußen, wenn ihr irgendwie mal eine spannende Superman-Story lesen wollt, dann lest American Alien. Ist ein Anthology-Ding.
Mhm.
5 Ereignisse aus dem Leben von Clark Kent.
Mhm.
Und vielleicht ist es ein gutes Appetithäppchen für euch. Zum einen, Lobo kommt auch einmal vor, was cool ist, weil Jason Momoa spielt ja jetzt Lobo.
Mhm.
Etwas, was ich predicted hatte, als damals gesagt wurde, Jason Momoa ist im DC-Universum gecastet. Da habe ich in einem Video gesagt, er wird Lobo. Und dann, er ist Aquaman. Ich so, was? Und dann kam ein Bild raus von ihm als Aquaman, das auch noch so ein Graufilter hatte. Ich so, er sieht trotzdem aus wie ein fucking Lobo. Also ich finde es witzig, dass er jetzt wirklich Lobo ist.
Mhm.
Und ein Segment in diesem Comic ist ziemlich cool. Und zwar Clark Kent, Oliver Queen, das ist ja The Arrow, ist ja ein Kumpel von ihm, der ihm das erste Mal ermöglicht, für den Daily Planet coole Interviews zu machen. Und er hat 3 Interviews an einem Tag. Oliver Queen, sein Kumpel und Philanthrop. Lex Luthor, das ist das erste Mal, dass die beiden aufeinandertreffen. Und allein im Interview siehst du, wie unterschiedlich die Welt sehen. Und das dritte Interview ist mit Bruce Wayne, aber Bruce Wayne ist aus irgendeinem Grund beschäftigt und taucht nicht auf.
Okay.
Ziemlich cool. Es kommt zum letzten Thema. Bruce Wayne, eine Fledermaus. Was ist auch eine Fledermaus? Ein Vampir. Nosferatu!
Das ist eine Überleitung. Aber stimmt, wir haben schon ein bisschen über Nosferatu geredet in der Jahresvorschau, ne? Weil der am 2. Januar ja rauskam. Und wir hatten ihn ja schon gesehen.
Mhm.
Und du hast ihn dann trotzdem auch in deine Top 10 aufgenommen.
Yes. Also.
Also für 2024.
Ja, also ich muss sagen, wie es ist. Nosferatu ist für mich nicht der beste Robert Eggers-Film. Diesen Kuchen kriegt The Lighthouse.
Mhm.
Ich mag auch The Witch mehr. Und wahrscheinlich sogar The Northman mehr. Aber ich muss auch sagen, wenn Nosferatu dein schwächster Film ist, machst du alles fucking richtig.
Mhm.
So, weil es ist ein wahnsinnig atmosphärische, detailgetreue, trotzdem mit eigenen inszenatorischen Ideen, Adaption eines Filmklassikers. Und ich liebe alles daran. Also ich muss sagen, der Build-up ist ein bisschen stärker als der Payoff. So die Atmosphäre dahin, zum Schloss, zu Orlok und was es da auch für geile Ideen gibt. Jetzt hast du ihn ja auch gesehen, wie toll sah bitte diese Kutsche aus im Schnee.
Mhm.
So, da gab es halt sehr viele tolle Sachen. Aber für mich ist es ein wundervoller Film und es macht mich halt glücklich, dass der auch so ein voller Erfolg ist. Weißt du, ich finde es toll, dass Leute auch wieder sowas im Kino sehen.
Ja, ich glaube, der hat auch gute Chancen, bei mir in der Liste der Filme des Jahres zu landen. Aber das Interessantere ist, glaube ich, ich habe den auf Letterboxd 4 Sterne gegeben. Und ich habe jetzt Kneecap und Better Man so gelobt. Und den habe ich jeweils 3,5 Sterne gegeben, aber mit einem Herz.
Mhm.
Und das Herz, das habe ich bei Nosferatu nicht. Ich glaube, das ist diese kleine Grenze, die du auch hast, warum du ihn nicht so hoch rankst wie andere Robert Eggers-Filme. Das hätte ich bei Lighthouse zum Beispiel gegeben. Und ich glaube, das Herz ist der Grund, warum ich trotzdem Better Man und vor allem Kneecap höher ranken würde als Nosferatu in meiner Jahresliste. Und Nosferatu vielleicht dann deswegen nicht in der 10 landet. Aber ist definitiv einer der visuell besten Filme der letzten Jahre. Da gehört da in jedes Ranking rein. Die Atmosphäre, die mich reinzieht, ist, als würde mich Graf Orlok selber verführen. So fühle ich mich dann auch bei dem Film. Und wenn er sich nicht so auf Jumpscares verlassen würde und auch wirklich sein Ende, dass er eine halbe Stunde zu lange anteasert, wirklich mal vollführen würde, dann wäre der Film kurzweiliger. Ich meine, ein Film muss nicht kurz sein. Aber wenn du das Gefühl hast, du bist halt einer Stunde im Finale, dann zieht sich das auf einmal. Und das finde ich schade, weil obwohl er in Wirklichkeit einen sehr langsamen Aufbau hat, fand ich den hochspannend. Also alles, was in Richtung des Kennenlernens geht, des ihn besser kennenlernens,
das genial. War unfassbar.
Genial. Wunderbar. Und wir reden jetzt noch mal trotzdem über Nosferatu, obwohl wir eigentlich schon zweimal über ihn geredet haben. Weil jetzt, wo er draußen ist und jetzt, wo ihr ihn auch sehen konntet, können wir ja einen ganz kleinen Spoiler-Part einbauen.
Ja.
Deswegen würde ich jetzt ganz kurz, vielleicht so in Richtung Ende auch von dem Film noch mal reden. Es gibt einen Fun-Fact, den ich gerne erzählen will. Ansonsten habe ich eigentlich gar nicht so viel.
Hat er was mit dem Penis zu tun?
Nein, aber dann erzähl mir gerne deinen Penis-Fun-Fact. Meiner hat mit seinem Anus zu tun.
Oh, also okay, ich weiß das.
Kennst du den
Fun-Fact? Nee, ich kenne den nur mit dem Penis.
Okay, geil, dann haben wir zwei schöne Spoiler-Fun-Facts, die mit Penis und Anus zu tun haben. Und damit Spoiler-Warnung, falls ihr nicht erfahren wollt, wie dieser Film mutmaßlich ausgeht, was man sich auch ein bisschen hätte denken können. Erzähl mir deinen Penis-Fun-Fact.
Naja, also wir sind jetzt im Spoiler-Part, jetzt ist doch alles vergeben,
ja,
oder?
Ja, hau rein.
Also am Ende verbrennt er ja ziemlich eklig und wir sehen ihn eigentlich das erste und einzige Mal so richtig im Tageslicht.
Mhm.
Und das ist ja sehr viel Maskenarbeit und teilweise ist es ein Prop und da haben sie anscheinend auch einen sehr akkuraten Reudepenis rangebaut.
Okay, und jetzt?
Das war alles, was ich dazu
Das war alles. Achso, also der ist dann zu sehen oder ist der im Anschnitt?
Nee, aber der ist an dem Ding dran.
Der ist da dran, aber sieht man das im
man
Film?
Sieht ihn nicht.
In der Unschärfe.
Man nicht. Sieht ihn nicht.
Hauptsache
also vielleicht vom richtigen Angle of the Dangle, aber
so Will Smith-mäßig haben sie das Ding dann wieder rausretuschiert, wie bei iRobot, weißt du noch?
Nee.
Kennst du den Fun-Fact nicht von iRobot?
Nee.
In iRobot duscht er doch so deprimiert, ne? Ja. Und dann wirklich so angelehnt mit der Hand so an der Wand.
Ja, man sieht da seine Arschbacke.
Und man sieht seinen Arsch und alles. Und die Szene ist auch dafür berühmt, dass sie digital seinen Penis rausretuschiert haben. Weil der hat, egal wie sie es gedreht und gewendet haben, immer noch so ein bisschen rausgeguckt. Er soll wohl relativ groß gewesen sein. Zumindest ist das, was sie uns jetzt erzählen zu der Szene. Aber da hat man das rausretuschiert. Willem Dafoe Penisgeschichte habe ich auch schon erzählt, deswegen muss ich die jetzt nicht wiederholen. Und
ich höre schon wieder, Mann.
Jetzt pass auf, mein Funfact mit dem Anus passt zu deinem Funfact, weil es geht auch um dieses Prop. Dieses Prop blutet ja aus allen Löchern.
Stimmt, das habe ich auch gehört, ja.
Es blutet aus allen Löchern. Und sie haben es auch so gebaut, dass dieses Prop auch aus dem Loch hinten blutet. Das sah aber in der Kamera, selbst für Robert Eggers, viel zu ablenkend und verwirrend und peinlich aus. Eher unfreiwillig komisch. Also haben sie es nochmal gedreht, haben aber, weil das Prop ist ja da, das ausblutet. Was willst du da machen? Sie haben einfach einen Korken hinten reingesteckt. Während Graf Orlok ausblutet im Finale von Nosferatu, steckt ein Korken in seinem Hintern.
Schön.
Sonst haben wir nichts für einen Spoiler-Part, oder?
Ey, übrigens,
ja?
Ich habe gestern die Graham Norton Show, kennst du doch, ne?
Ja, klar.
Ich habe gestern ein altes Interview gesehen von Amy Adams und Jeremy Renner, die zu Arrival da waren.
Ja.
Und die haben über Denis Villeneuve gesprochen. Und dass sein
Englisch, ich weiß, ich kenne das, erzähl's.
Dass sein Englisch nicht so gut ist.
Ja, weil er Franco-Kanadier ist.
Genau. Und die meinten, manchmal sagt er halt weirden Shit. Und dann ist er zu Amy Adams und sagt, this was a fantastic shot and now I'm going to take you from behind. Und sie, hä? Huh? Oh, no, you misunderstood. I'm going to take the camera and film it and take you from behind. Und sie, not better. Und dann ist er zu Jeremy Renner gegangen und meinte, and then I'm going to, afterwards, I'm going to take the camera and come in your face. Und er guckt auch nur so. Oh. Schön.
Ja, passt eigentlich ganz gut zum Anfang unseres Podcasts. Und damit hätten wir einen Zirkelschluss hergestellt, wie ich immer gerne sage. Zirkelschluss in der helleren Stimme.
Ja.
Bevor wir den Podcast beenden, möchte ich euch nochmal an die Kommentarfunktion erinnern, die ich am Anfang angeteasert habe. Hört den Podcast zu Ende und dann entscheidet, wie man dieses Durcheinandergerede mit mehreren verschiedenen Themen von Trailern, Serien und Filmen, wie man das als Format nennen könnte.
Mhm.
Ich meine, vielleicht brauchen wir auch gar keinen Formatnamen. Ne? Also vielleicht muss ich dann einfach Zeit meines Lebens immer eine gemischte Überschrift finden mit allen möglichen Themen dazu. Aber ich würde es trotzdem gerne ein bisschen abgrenzen. Also wenn ihr Ideen habt, schreibt es gerne rein. Und jetzt habe ich kein Schlusswort.
Welcome back, bitches.
Nein, das reicht mir nicht als Schlusswort.
Nein? Okay. Nein.
Also, können wir nicht noch ein bisschen mehr den Neville Nerf?
Okay.
Pass auf, den Neville Nerf directed. Pass auf. Den Neville Nerf directed Nosferatu.
Nee. Den Neville Nerf hat diese Episode von Nerd und Kultur gemacht.
Okay.
Marco, this was beautiful. And now get ready, because I'm going to take you from behind. Eve over there. Once I'm done, once I'm almost done, I'm gonna come in your face. Okay? Are we good?
Oui. Ça va bien.